Nika, Junge, was
Na.
geht?
Boah. Jo, alles gut hier. Boah,
Nice.
war auf jeden Fall geil, dass ich nochmal 2 Tage hier länger gemacht habe.
Na gut.
Ja, also echt coole Stadt. Und auch wenn man halt erstmal draußen ist, man ist sauschnell draußen, und da auch echt schön. Also ich bin echt positiv überrascht, generell ziemlich europäisch irgendwie alles hier. Also jetzt nicht so, also es ist echt so das komplette Gegenteil von so Texas zum Beispiel oder von Dallas. Gefällt mir deutlich, deutlich besser. So, man sieht Leute draußen, gibt Parks. Ja, nee, schon gut.
Nice. Und
Ja.
Sport war ja auch nicht ganz scheiße, aber da kommen wir, glaube ich, gleich dazu.
Ja. Nee, das war auch ja,
Aber
ein guter Tipp.
okay. Jetzt Bälle flach halten, ne?
Ja.
Nisi, mach mal die Kamera an oder musst du dir was anziehen? Ja, da ist er im Kinderzimmer.
Jawohl.
Letzte Mal. Morgen ziehen wir ins Haus. Geil. Mika, in dem Zimmer, wo
Oh,
Nisi jetzt sitzt,
nice.
habe ich letzte Woche auch gepennt.
Oh, geil.
Ich war auf Nilsis Spuren.
Ja, zum Glück schweigen hier die Wände, ne? Ja.
Das ist schon richtig. Wo
Auf
bist du
miese
eigentlich?
Matratze mit ihm.
Ey, Simon, wo bist du eigentlich? Das sieht ja aus, als ob da dein Zimmer die letzten 30 Jahre auch überlebt hat. Ja, Junge, ich bin im tiefsten bayerischen Wald, wirklich. Ich bin hier im tiefsten bayerischen Wald auf ein paar Tage Family-Urlaub mit meiner Family und Kind und Kegel und allem drum und dran. Und lustig, dass du sagst, dass, also
Kind und Kegel.
das Kind meiner Schwester.
Ah, okay.
Und wir hatten es am Abendessen tatsächlich davon, weil hier ist wirklich auch in dieser Pension, in dem Gasthof, wo wir sind, ist wirklich die Zeit stehen geblieben. Also da wird auf jeden Fall noch viel mit WordArt gearbeitet, was die Speisekarte und Co. betrifft. Also da ist wirklich so eine Zeitreise. Also gerade, dass man nicht mehr mit dem Mark zahlen kann.
Ja, der Bayerische Wald ist wirklich, das ist brutal. Wir waren ja immer in Bodenmais zum Skifahren.
Ist nicht weit weg hier.
Und das war auch, wo du wirklich gedacht hast, der Hund hatte nur so ein Glasauge. So, die Familie, die das gemacht hat, wo du gedacht hast, so ein akutes Alkoholproblem. Also so, und es ist jedes Jahr auch weniger Leute da gewesen.
Ja, aber es
So, am
aber
Anfang war
wirklich.
noch Griesheim immer noch da.
Aber ich war
Ja.
vorhin 2 Stunden Radfahren. Ist schon geil hier. Also es ist ja auch echt nah von, also von Regensburg hierher ist eine Stunde. Und wir sind auch oft im Bayerischen Wald schon als Kinder. Wir waren immer irgendwie hier die ganze Zeit. Und es ist so ein, also schon ein Ding. Aus Regensburg fährt jeder ständig in den Bayerischen Wald, auch zum Skifahren oder zum Wandern und für alles. Es ist saugeil hier. Und zum Radfahren ist es richtig, richtig gut. Also.
Ah,
Kann man
heißt
jedem
es
auch mal empfehlen.
Aber.
Ja, den Aber fahre ich morgen.
Oh yeah.
Also Jungs, stopp, bevor wir hier jetzt hier Holte die Polte reinstarten, erstmal ein schönes herzlich willkommen in die Runde an alle, die uns jetzt auf den Ohren haben. Schön, dass ihr wieder da seid. Es ist zwar echt schön, dass Woche für Woche hier so eine ganze Bande uns zuhört und wir sind jetzt in Folge, boah, 67? 76, meine ich? Sind wir jetzt Folge 76? Wir gehen jetzt
Ja,
einfach mal davon aus.
ich
Ja.
glaube ja.
Ja. Folge 76. Hallihallo, herzlich willkommen. Und jetzt erzähle ich euch noch kurz, wer uns präsentiert. Und das ist Pillar Performance. Pillar Performance kümmert sich darum, dass wir schlummern wie Babys. Pillar Performance hat sich auf die Fahne geschrieben, uns alle nicht gut ins Ziel zu bringen, sondern es geht vielmehr darum, uns wieder bestmöglichst an die Startlinien der Welt zu bringen. Es dreht sich alles um Micronutrition und das heißt auch um Support, was Schlaf und betrifft. Und mein tagtägliches Pillar-Ritual sieht folgendermaßen aus. Es gibt abends so ein Stündchen, halbe Stunde vorm Schlafengehen, einen Shake mit Ultra Immun C und Triple Magnesium. Triple Magnesium ist einfach dafür da, dass man wirklich pennt wie ein König. Und ich konnte es selber nicht glauben am Anfang, aber ich bin wirklich mehr als positiv überrascht, wie gut ich damit schlaf und ich möchte es nicht mehr missen. Und Ultra Immune C ist einfach dafür da, um das Immunsystem auf dem Dampfer zu halten. Und ich habe gestern eine neue Tüte aufgemacht mit einem neuen Geschmack, wo ich bin nicht so der größte Ananas-Fan, wo ich so ein bisschen kritisch war. Es ist Pineapple Coconut, aber das liefert. Das ist richtig geil. Also wenn wir jetzt hier mit der Aufnahme gleich fertig sind, dann gibt es nämlich den Shake für mich und da freue ich mich drauf. Und ich würde mal sagen, das ist für alle da draußen, das ist sinnvoll ausgegebenes Geld, wenn man sich mal ein bisschen mehr um sinnvolle, gute Recovery, unser Immunsystem und alles, was Mikronährstoffe betrifft, kümmert, als vielleicht um den nächsten 3D-gedruckten Flaschenhalter, der irgendwie 2,68 Watt spart und schießt mich tot und die Cockpit-Extension noch und was weiß ich. Da vielleicht mal lieber dauerhaft gesund bleiben, gut schlafen und dadurch ein bisschen qualitativ besser Sport machen. Natürlich gibt es auch was zu sparen. Auf deine Erstbestellung gibt es mit dem Code BUDDY 15% bei Pillar Performance. Und wer auf der Website ist, dem kann ich mal empfehlen, sich auch alles, was da an sonstigen Artikeln ist, reinzuziehen. Also da wird ganz viel geforscht und es gibt ganz viele Studien und ganz viele Sachen auch von Dr. Dan Plus zu lesen. Ist wirklich sehr, sehr, sehr interessant, auch nicht nur um Magnesium und Mikronährstoffe, auch um andere Themen, die Recovery betreffen. Also zieht euch das mal rein. So, und jetzt Kickstart, würde ich sagen. Oder, noch nicht ganz, noch nicht ganz, noch nicht ganz. Ich habe noch ein paar Ergebnisse, die noch rein müssen. Und dann können wir das Gaspedal durchdrücken. Der Kurzdistanz-Europacup in Polen in, boah, jetzt haltet euch fest, Rzeszów, ja, whatever.
Wäsche, Wäsche.
Ja, genau, Mika sagt's. Henry Graf hat das Ding gewonnen und das Frauenrennen, da hat Julia Bröcker ein Podium mit dem dritten Platz gemacht. 70-3 Boulder hat gewonnen. Trevor Foley vor Matt Hansen und Sam Appleton. Das Frauenrennen hat Ellie Salthaus gewonnen vor Sif Bendix Madsen und Valerie Barthelemy. Noch ein Fakt, der vielleicht interessant ist. Gustav Iden ist zurück im Renngeschehen und hat beim 70-3 Warschau den vierten Platz gemacht. Und jetzt.
Kurze Anmerkung noch zu Boulder. Ich glaube, die Sif, die Vierte geworden ist, das haben die zumindest da direkt im Ziel irgendwie gemeint, haben sie sich darüber unterhalten. Die wäre irgendwie eine 204 gefahren, was jetzt, glaube ich, bei den Frauen der Weltrekord auf der Mitteldistanz ist. Also, wenn man davon ausgeht, dass es die genaue oder die richtige Streckenlänge ist. Aber also
Also.
204 und dann noch in der Höhe so, gut, ich meine, in der Höhe hast du auch weniger Luftwiderstand so, aber natürlich auch weniger zum Atmen. Aber auf
Sie ist
jeden
eine
Fall weiß ich, glaube ich, wie man Fahrrad fährt.
204,50 geradelt.
Ja.
Das ist nicht so scheiße. Aber liegt ja irgendwie, ja,
In der Familie.
in der Familie kann man jetzt nicht sagen, aber ich glaube, ich weiß, wo sie gelernt hat, so Fahrrad zu fahren.
Ja.
So,
Ja, und
und jetzt.
wenn wir hier bei Weltrekorden sind, ist Kaspar Stormes da in Warschau bei dem Rennen, wo Gustav Vierter geworden ist, ist der nicht auch irgendwie die schnellste 73-Zeit? Ist komplett untergegangen. Aber ich meine, der hat ja
Warte,
auch irgendwie so eine
warte.
brutale Zeit.
Kasper Stornes, Gesamtzeit 3,28.
Ja. Irgendwie habe ich fast, dass das auch die schnellste Zeit gewesen ist oder eine der schnellsten Zeiten.
Eine 22,28 geschwommen, 1,51, 29 am Rad und eine 1,10 gelaufen.
Ja.
Kann sein, mit so Zeiten kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber
Ja, schade,
da habe ich
Mika,
jetzt zumindest nichts gehört.
wärst du nur Sechster geworden gestern, ne?
Ja.
Apropos gestern, T100 San Francisco. Ich gehe einmal kurz die ganze Ergebnisliste durch, bei den Frauen und bei den Männern. Und dann können wir wirklich das Gaspedal drücken. Bei den Frauen, Taylor Nipp hat gewonnen vor Cat Matthews und Laura Philipp. Platz 4, Immo Simmons. Platz 5, Emma Pallant-Brown. Platz 6, Paula Findlay. Platz 7, Ashley Chandle. 8, India Lee. 9, Laura Madsen. 10 Tamara Jewett, 11 Amelia Watkinson, 12 Grace Thack, 13 Anna Bergsten, 14 Marta Sanchez, 15 Kylie Kivioya, 16 Jocelyn McCauley und Lucy Byram und Margie Santamaria haben leider ein DNF. Das Männerrennen hat gewonnen Maarten van Riel vor Kyle Smith und Rico Bogen. 4. Magnus Dittle. 5. The Lion Mika Not. 6. Mathis Margery. 7. Rudi van Berg. 8. Sam Long. 9. Clément Mio. 10. Peter Himerick. 11. Fred Funk. 12. Ben Canute. 13. Menno Kolas. 14. Alistair Brownlee. 15. Jackson Laundry. 16. Javier Gomez. 17. Jason West. 18. David McNamee. 19. Bradley Wise und Aaron Royal hat ein DNF. Jetzt haben wir unseren Pflichtteil getan.
So, yo. Yo, Mika.
Yo.
Geil. Überraschend. Also, ich will nicht sagen überraschend gut, aber ich muss wirklich sagen, ich habe mich gefreut. Also, ich dann da gesehen habe, vorne drei weg, hinter drei, da, direkt da drei dahinter und du da mittendrin, kann man mit leben, ja. Oder? Bist du jetzt, habe ich mir auch gedacht, ich meine, das Problem, dieses Wildcard-Problem haben wir die ganze Zeit, aber also, dass die Wildcards einfach performen, vielleicht ist das auch, ja, gehört das ein bisschen mit dazu bei der T100, aber sag mal, was war denn da los, ne? Warum hat denn das wieder so gut geklappt?
Ja, nee, war nehme ich auf jeden Fall so, wie es gelaufen ist. Also bin echt super zufrieden. Ja, mit den Wildcards ist echt krass. Ich habe es auch heute morgen das Ranking, die Gesamtwertung von der T100 quasi gesehen. Da bin ich jetzt Sechster. Und in Top 6 sind wir halt drei Wildcards. Also 50% der Top 6 sind Wildcards mit Juri, Kyle und mir. Mal schauen halt, wie das weitergeht. Aber ja, bisher glaube ich, sind die ganz froh, dass sie halt noch immer Wildcards zu Rennen zulassen, weil ja, ich meine, auch jetzt wäre es, glaube ich, ohne Kyle, vor allem halt ohne Kyle, weniger spannend geworden. Ohne mich wahrscheinlich, oder halt denke ich halt auch dahinter, auch wenn man uns in unseren Dreikampf jetzt, glaube ich, nicht so viel gesehen hat. Aber nee, macht auf jeden Fall echt richtig Bock. Ja, und gibt mir natürlich auch schon die Hoffnung, jetzt halt dann da doch relativ regelmäßig dabei zu sein, wenn ich jetzt halt schon Top 6 im Ranking bin. Und jetzt, glaube ich, in beiden Rennen auch ganz gut halt was zum Entertainment beitragen konnte.
Was war denn jetzt anders zu Singapur? Ich muss sagen, als Fernsehzuschauer, es war noch so ein bisschen Oldschool-Triathlon mit viel Epic-Shit. Also so mit, keine Ahnung, so ihr seid da ja rein und raus gelaufen am Wasser auf so einer Gravel Road, wo teilweise einfach irgendwelche Jogger noch dabei gewesen sind.
Dann im Gegenverkehr auch.
Ja, dann so. Ich fand, es war auch nicht negativ, dass relativ wenig Zuschauer da waren. Also es war ja relativ so gefühlt am Rande von irgendwo. Aber trotzdem muss ich wirklich sagen, so dieses Ganze, weil es auch so viele Besonderheiten gab mit, ich habe noch ganz viele Fragen zu diesem Bootstart oder auch zu diesem Sandlaufen mit Neopren, Socken und Handschuhen. Also ich kann irgendwie, das kam geil rüber. Also auch dann mit diesem, mit diesem Kriegsnebel, der da überall noch dabei gewesen ist. Also ich weiß nicht, irgendwie hat es richtig Bock gemacht, sich das anzugucken und irgendwie war das Rennen voll abwechslungsreich.
Ja, also ich kann es auch schwierig jetzt so in Worte fassen. Es hatte einfach irgendwie einen coolen Vibe die ganze Zeit. Also ich habe es sowohl in den Tagen vor dem Rennen als aber auch am Renntag, so als wir dann da auf dem Boot waren, habe ich es auch irgendwie richtig gefühlt. Irgendwie ja war einfach eine coole Stimmung. Und so im Vergleich zu Singapur war es eigentlich echt komplett anders. Also ganz offensichtlich natürlich die Bedingungen und so ein Zeug. Aber selbst solche Sachen wie in Singapur sind wir halt um 15 Uhr Ortszeit gestartet, hier jetzt um 6 Uhr morgens Ortszeit. Auch das verändert ja irgendwie komplett sowohl den Race Day als aber auch schon die ein, zwei Tage vorher. Also war das auch komplett anders. Ich fand, es war auch irgendwie eine andere Stimmung so unter den Athleten. Ja, es war Es war halt wirklich so Racing und nicht so Angst haben vor der Hitze und eigentlich die ganze Zeit nur so konservieren, sondern es war halt wirklich mit dem Messer zwischen den Zähnen so die ganze Zeit. Und ja, irgendwie hatte jeder, also ich glaube, es sind jetzt bei den Männern sind, glaube ich, drei Leute, nee, vier Leute, glaube ich, schon vorher da geraced. Und da, ja, gab es auch beim Frühstück immer halt so die ganze Zeit so Erzählungen halt mit der Strömung und wie ist das so. Und ja, es war halt wirklich noch so halt was Besonderes, auf jeden Fall. Also es war jetzt nicht einfach nur noch ein weiterer Triathlon, sondern hatte schon echt seine Besonderheiten. Und ja, im Rennen, da gehen wir ja gleich noch sicher mehr drauf ein, aber auch im Rennen hat sich's deutlich mehr nach Racen angefühlt und auch für mich jetzt halt weniger nach irgendwie Überleben, sondern halt, ja, es wurde halt wirklich Radrennen gefahren, so, würde ich schon sagen. Und das, ja, insgesamt war es einfach, ja, ein richtig geil hohes Niveau, das richtig Bock gemacht hat, da voll dabei zu sein.
Bleiben wir mal kurz noch bei dem ganzen davor drumherum. Wir hatten das bei der Singapur-Folge ja so ein bisschen thematisiert, wie ich so im Hotel war und wer wie mit wem irgendwie am Frühstückstisch saß und wer nicht und wer Stunk gemacht hat und wer nicht und wer sich leiden kann und blablabla. Wie war das im Vergleich jetzt in San Francisco? Wart ihr wieder alle in irgend so einem geilen Mega-Luxus-Hotel oder wie war es vom ganzen Setup jetzt dieses Mal?
Ja, also wir waren alle zusammen hier im Hotel. Ich würde es jetzt nicht als mega Luxushotel bezeichnen, also es ist echt ein gutes Hotel so. Frühstücksbuffet war geil. Also jetzt nicht auch so krass amerikanisch, dass jetzt alles so abgepackt ist und so Plastikscheiße, sondern auch ja schon süß so alles, aber noch einigermaßen okay, sage ich mal. Das war gut. Wir hatten diesmal leider keinen Pool hier im Hotel. Also es gibt einen Pool, aber nur so einen 10-Meter-Pool. Dementsprechend sind wir irgendwie zu so einem, das heißt, die Olympic Club haben vielleicht auch einige bei Instagram gesehen, bei Laura oder bei Fred in der Story mal. Ja,
Ihr
das
sah
ist,
krass,
ich
ihr sah
kann
krank
es,
aus.
ey, ja, ich kann es dir gar nicht, also es war auf jeden Fall kein reines
Ey.
Schwimmbad, das war halt echt so ein Club irgendwie, so ein Gym ist da mit drin, eine Laufbahn gab es da.
War auf jeden Fall
Dann hat es.
das war das Gym für die Unterschicht, ne?
Ja, komplett. So zwei verschiedene Pools. Ja, also echt sowas habe ich noch nicht gesehen. Wir haben auch verschiedene Quellen im Internet gefunden, halt, wie viel das so kostet. Irgendwo, da gibt es halt ganz verschiedene Tarife, was man da alles noch für Service und sowas bucht, aber monatlich wohl irgendwo zwischen 25.000. Ja, also
What?
da, als wir da so,
Was? Was, 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 was,
ja,
was, was? 25, 25,
5
5 bis 20.
bis 20, ja. Also je nachdem, ob du
20.000.
dann da, ja, pro Monat.
Okay,
Junge,
wer steigt da denn ab? Ich hoffe, da kann man auch schlafen, ey.
ja, gab's auch Sleep Rooms, gab's da. Sleep Rooms, Barbershop, Massage, also wirklich, da kannst du alles machen.
Wie, und du warst dann da 24 Stunden Buffet?
Ja. Ja.
Buffet, Massage.
Ja, am Tag vorm Rennen habe ich dann noch so nach dem Schwimmen da ein bisschen im Whirlpool gechillt und meinte auch so zu meinem Kumpel, der hier mit war, Daniel, ja, safe, die anderen, die jetzt hier sind, das sind alles wahrscheinlich Multimillionäre, mit denen wir hier gerade abhängen, unter die Athleten. Ja, nee, also da sind wir halt dann dementsprechend drin geschwommen. Gut, das Meer war hier auch ein Kilometer ungefähr weg vom Hotel, wo da auch doch jeder, glaube ich, einmal zumindest vorm Rennen reingesprungen ist. Und ja, generell bin ich auch eher positiv überrascht von der Stadt, wie dass man hier doch ganz gut trainieren kann. Also wir sind beim Pier 39, falls es einigen was sagt. Das ist da, wo diese Robben so alle auf so einem Haufen sind und so übereinander latschen und sowas. Das ist halt so eine Touristenattraktion hier. Und von hier bis zum Rennen sind so 2,5 Kilometer ungefähr bis zur Wechselzone. Und dann nochmal 2,5 Kilometer ist schon die Golden Gate Bridge. Ja, und dementsprechend, sobald man da ist, quasi, ist es auch echt gut zum Radfahren. Also, man ist echt hier schnell draußen aus San Francisco, muss ich sagen. Also, heute Morgen bin ich mit Fred nochmal so 70 Kilometer gefahren, halt auch auf der anderen Seite der Golden Gate Bridge. Und da hast du kaum Verkehr. Es ist so ein Mix aus oben, sieht so, oder sah so aus wie auf Hawaii irgendwie, meinte Fred, weil da auch so neblig war und so ein bisschen tropisch halt. Und unten an der Küste sieht es eher so aus wie in Schottland. Also echt, echt, echt coole Landschaft so. Ja, und dementsprechend gingen die Tage vorm Rennen echt noch ganz gut rum. Stimmung unterhalb der Athleten war gut, also gab jetzt weniger, was heißt Kontroverses, aber also das alles, was ich jetzt mitbekommen habe, war relativ entspannt. Und ja, das Einzige, wo es natürlich auch hier vor Ort noch Diskussion gab, war halt mit dem Wasser irgendwie, da sich teilweise ein bisschen Gedanken gemacht wurde, aber auch das, also das kann ich jetzt auch schon mal vorwegnehmen, jetzt nach dem Rennen mit jedem, dem oder der ich gesprochen habe, war eigentlich so der Tenor, dass es jetzt überhaupt kein Problem war im Wettkampf. Und ich fand es auch, also im Training fand ich echt die ersten 2 Minuten so, ist im Gesicht schon ordentlich kalt, aber im Rennen habe ich, also ich bin reingesprungen, fand es echt direkt gar kein Problem. Also ja, wurde im Vorhinein jetzt letztendlich viel zu viel Drama drum gemacht, finde ich.
Was hattest du alles an Neopren-Sachen? Weil ihr hattet ja irgendwie, ich habe ja Bilder von Leuten gesehen, die mit allem trainiert haben, was es an Neoprenen strapaziert irgendwie gibt.
Ja, also ich hatte letztendlich halt den normalen Neo an. Ich hatte unterm Neo auch nichts mehr besonders angezogen und da einfach so eine Neoprenkappe mit so einem Riemen halt hier unterm Kinn.
Ist schon brutal.
Neoprenhandschuhe
Das ist so
und
ein Unterschied.
Neoprenspur
So eine Neoprenkappe
oder Socken.
macht so einen Effekt, ey, das ist so krass. Also ich bin ja häufiger mit so einer geschwommen. Also auch im normalen Rennen. Das macht so einen Unterschied.
Aber
Ja,
wieso? Ich habe es im Pool gemerkt.
Weil es einfach warm wird.
Ja,
Also dein Kopf,
ist
also der
so.
Kopf, da verlierst du ja am meisten Wärme. Also Arme und Füße ist ja sowieso, es wird ja relativ schnell kalt. Ich glaube, wenn du irgendwo auskühlst, dann über den Kopf. Und das macht so einen brutalen Unterschied. Also teilweise sind die ja auch so fest, dass drunter deine Haare nicht nass werden.
Ja,
What? Ja,
genau,
deswegen,
ja.
Mika, das wollte ich dich eigentlich fragen. Mir ist aufgefallen, und das fand ich eigentlich relativ smart. Du hattest Socken an, oder? Oder hast du dir die erst angezogen? Oder hattest du die noch unter
Ach
den
so.
Neopren-Dings dran?
Nee, hatte ich nicht. Hatte ich aus dem, ich hatte es tatsächlich überlegt. Rico zum Beispiel hat das so gemacht. Ist
Ja.
auf jeden Fall eine smarte Entscheidung, und eine richtige. Bei mir ging es allerdings nicht, weil irgendwie sind meine Neopren-Füßlinge oder Socken, sage ich mal, immer ultra mit Wasser vollgelaufen beim Schwimmen. Das
Okay.
Problem hatten ungefähr so 50% der anderen. Bei mir war es halt auf jeden Fall so und bei mir war das so schlimm, dass ich den Neo nach so 100 Metern ausgezogen habe. Also alle anderen sind ja quasi mit dem Neo ganz normal zur Hüfte runtergerollt in die Wechselzone gelaufen und ich bin über diesen Strand da gestolpert. Also ich bin halt ganz am Ende vom Strand schon ausgestiegen, was auch eine richtige Entscheidung war. Dadurch war ich dann quasi als Dritter aus dem Wasser, obwohl ich eigentlich an Position 8 war.
Ja,
Aber Ben
Ben
Kanute
Kanute
hat
hat es
das
brutal
halt
gemacht, ne? Ey,
richtig
das hat man so
navigiert,
krass in dem Stream gesehen. Und
ja, das habe ich halt
Imo ja
gesehen
dann
und
auch bei
bin
den
dann
Frauen.
gefolgt. Ja,
Imo bei den
ja.
Frauen war noch krasser.
Ja, voll, voll. Nee, und ich bin da halt über diesen Strand da, ich konnte kaum laufen, weil meine Socken, in jeder Socke war, glaube ich, 1,5 Liter Wasser drin. Und sobald ich dann vom Sand quasi runter war, auf dem Asphalt, habe ich da erstmal angehalten und dann da schon die Neo ausgezogen. Und zu dem Zeitpunkt wären halt dann die Socken schon ja komplett durchnässt geworden. Deswegen habe ich die wieder wie in Singapur in der ersten Wechselzone angezogen.
Oh, jetzt natürlich hier Regel Nils. Es gab schon Rennen, wo Leute für sowas disqualifiziert wurden. Also ich
Ja,
glaube,
aber
man darf sein.
ist hier erlaubt.
Ah, okay, das haben sie explizit, haben sie es erlaubt.
Ja, weil wir durften uns da auch Schuhe hinstellen,
Ja, das hat der Alistair
dass
Brownlee hat es ja
man.
gemacht. Der ist
Ah,
mit
hat
Schuhen
es gemacht,
gelaufen.
das habe ich gar nicht mitbekommen.
Der ist mit Schuhen gelaufen, ja.
Ah, okay. Ja gut, macht bei ihm auch Sinn. Sonst hätte er wahrscheinlich jetzt wieder irgendeine andere Verletzung geholt. Aber okay, das habe ich gar nicht mitbekommen.
Nee, also bei ihm war es auffällig. Der hatte Schuhe dabei.
Okay. Ja, das war uns freigestellt. Da stand quasi direkt am Ende vom Strand dann schon mal so Boxen. Ja, aber hat eigentlich dann keine genommen außer er.
Und seid ihr diese Treppe noch hochgelaufen?
Welche Treppe meinst du?
Es gab doch irgendwann mal so eine Iconic-Treppe, die du so am Ende von so einem Strand hochgelaufen bist. Im Stream hat man es nicht gesehen.
Beim, ja, meinst du
Normalerweise bist du
dieses
ja über.
Sandleather? Also, weil
Boah.
die Sandleather ist ja das, was erst beim Laufen dann ist. Die
Ach
haben wir auf
so.
jeden Fall nicht gemacht. Das ist auch relativ ikonisch. Das haben die Edge Cooper gemacht. Das Rennen war am Sonntag. Und die mussten quasi, ja, da rennst du halt vom Strand dann so 100 Höhenmeter auf einmal quasi über so eine Sandleader hoch. Aber die haben sie bei uns rausgenommen. Und wir sind ja einfach nur mal flach halt hin und her gelaufen.
Stimmt, der ist
Aber
alles.
quasi
Ist
auf dem Weg zur ersten Wechselzone ist nichts Besonderes, außer dass sie halt so lange ist.
ah, okay. Kann sein, dass er auch danach mal das Ziel kam, oder? War das ganz zum Finale beim Laufen?
Das, ja, nicht ganz, aber da war immer die Vorentscheidung, weil ab dann
Ja.
ging es quasi runter und dann nur noch einmal kurz flach an der Promenade und dann war es im Ziel. Ja.
Aber lass mal weiter vorne anfangen.
Ja.
Wie ist denn das Gefühl? Also, ich weiß gar nicht, sind Männer und Frauen in der gleichen Fähre rausgefahren?
Ja,
Wie ist
also
das
es war,
Gefühl? Ich weiß gar nicht, um 5 Uhr oder sowas, eine Stunde vor dem Start, steigt man dann da quasi in diese Fähre rein?
ja,
Eine
ziemlich genau,
Stunde.
also
Ja, ich meine,
ja.
ihr müsstet ja dann schon erstmal auch 1,5 Kilometer fahren oder sowas, oder?
Ja, man ist ordentlich da lang getuckert. Also, wie gesagt, Start war um 6, Pickup im Hotel war 3:30 Uhr. Dementsprechend 2:40 Uhr habe ich, glaube ich, Wecker gestellt. Obwohl, das war echt das Gute am Jetlag, die 9 Stunden Zeitverschiebung. Ich bin auch die Tage vorher schon immer eigentlich um 3 Uhr nachts wach geworden. Von daher war der frühe Start eigentlich ganz gut für mich. Und genau, 3:30 Uhr Pickup, dann sind wir zur Wechselzone gefahren, hatten da dann eine Dreiviertelstunde Zeit, um das halt alles einzurichten und sowas. Die Räder wurden schon am Abend vorher dahin gebracht. Also wir sind quasi dann in die Wechselzone gekommen und da war schon alles parat und wir mussten es nur noch halt uns einrichten. Ja, und dann sind wir von der Wechselzone mit so einem Bus wieder in die komplett andere Richtung gefahren. Zum Pier 33 war das. Und sind dann da um, ja, kurz nach 5 auf die Fähre letztendlich gestiegen. Und dann, ja, ist die losgefahren. Es waren alle zusammen auf der Fähre. Ich glaube, die hatte 3 Decks. Die war echt ganz geil. Es war eine ziemliche Luxusfähre so. Da sind auch so, da war eine fette Bar erstmal unten. Da ist halt sonst, das ist halt so eine Partyfähre wohl für ziemlich Reiche, meinten die. Und so sah es auch aus.
Es sah
Also
aus
so
wie
alles
so eine
so.
Monaco-Yacht.
Ja, und auch so innen drin war das Licht so, weil ich hatte so orangene Handschuhe, orangene Neoprenhandschuhe. Und die sahen auf einmal so richtig geil aus, weil da so Partylicht war. Halt wie in so einem Club. Da ist ja auch mal
Ist
so
immer
anderes
hier.
Licht halt. Ja. Und, ja, irgendwie war da eine coole Grundstimmung, so fand ich schon. Man konnte auch hinten noch rausgehen auf die, wie nennt man das, auf die Terrasse, sage ich halt mal, dass man dann so direkt am Wasser da stand. Gerade wurde es so leicht dämmerig, also Sonnenaufgang offiziell ist irgendwie 5:40 Uhr, aber trotzdem wird es dann ja schon so ein bisschen hell. Und wie gesagt, das fand ich auch schon irgendwie richtig geil, da rauszufahren. Und ja, dann fuhren wir halt Richtung Alcatraz, also zur Island, aber sind dann auf kurz. Wir waren da schon relativ nah an der Insel, aber dann ist der Kapitän wieder in die andere Richtung gefahren und dann wurde uns halt gesagt, okay, es ist zu neblig, wir können nicht, wie eigentlich geplant, direkt bei Alcatraz starten, sondern müssen, das haben die uns auch am Tag schon vom Briefing gesagt, dass das eine Option ist, wenn es zu neblig ist, müssen quasi auf der gleichen Höhe starten, aber halt näher am Strand, dass wir quasi nicht so schräg schwimmen, sondern parallel zum Strand schwimmen, mehr oder weniger. Einfach weil man sonst gar nichts gesehen hätte. Und ich habe auch so schon nichts gesehen,
Es
aber
gab auch
bin
keine
halt einfach
Bojen,
dann den
oder?
anderen Leuten gefolgt. Nee, es gab ein Leadboot, und auf dem Boot war so eine fette oder große grüne Boje, so
Ja,
riesig
stimmt,
war die auch
ja.
nicht. Aber auch mit den Wellen hat man es schwierig gesehen. Und auch als ich dann, also dann, wie gesagt, wir waren halt dann die ganze Zeit im Boot. Aber ich muss noch sagen, dann die Zeit ist echt schnell rumgegangen. Also so lange hat sich das irgendwie nicht angefühlt. Und dann waren die schon, ja, jetzt hier in 2 Minuten Line-up. Und dann haben wir uns halt im Boot so da unten aufgestellt in der Reihenfolge.
Darf ich
Und so richtig,
ganz kurz mal noch
ja.
fragen, Wie muss ich mir das vorstellen in einem Boot? Weil normalerweise ist es ja so bei Rennen, jeder verkriecht sich irgendwo in der Ecke, hinter den Busch, auf eine Bank, jeder sucht sein eigenes Plätzchen und dann zum Line-up kommen alle, zack, zack, zack und dann let's go. Und jetzt ist ja wie in der Leichtathletik in einem Callroom. Da müssen sie ja auch alle erstmal in den Callroom und da spricht dann irgendwie keiner und dann gibt es aber schon auch Leute, die dann da irgendwie Mindgames spielen und dann da irgendwie so ihr Rennen da beginnen. So. Wie war das so, wenn ihr da auf einmal alle jetzt in einem Raum dann irgendwie wart, eine ganze Stunde lang vorm Rennen? Das ist ja komplett neu. Das gibt's ja sonst nicht. Ich finde das ganz geil.
Auf jeden Fall,
Ja,
ja.
ich meine,
Nee, ich
fehlen
fand
auch
es.
keine Bilder davon, ne? Also auch die
Nee,
Übertragung, die
ich
hat
habe nicht.
angefangen ab diesen, keine Ahnung, da ging so eine Tür auf und dann sind 20 Athleten da quasi auf diesen halben Meter rausgegangen und dann ging es ja irgendwie gefühlt dann los.
Ich habe mir auch schon währenddessen gedacht, wie geil wäre es jetzt hier so behind the scenes quasi halt da jemand zu haben, der einfach nur so die Stimmung
Zu
einfängt.
dem Thema kommen wir gleich noch. Mir ist vieles aufgefallen. Kommen wir danach.
Ja, nee, also
Simon
ich
hat
hatte
schon,
auch
Simon hat
das fand ich
schon,
irgendwie geil.
der Brief zur PTO ist schon rausgegangen. Handgeschrieben.
Nee, also ich fand halt, ja, ich fand es halt auch geil, weil da merkst du halt, okay, egal wie groß der Name halt ist so und was er schon alles auf der Habenseite hat, so da ist jeder halt jetzt gerade echt angespannt und nervös. Und ja, die PTO hat es auch insofern noch gepusht. Oder was heißt gepusht, aber halt so, es war auch die Stühle quasi, da standen so Stühle in so einer U-Form. Und jeder Stuhl hatte halt eine Nummer und letztendlich saß man dann quasi wie in so einem Klassenraum in so einer U-Form und jeder hatte halt dann da so seinen Rucksack abgelegt und ja, dann halt sein Neo angezogen, das ganze Equipment und sowas angezogen. Und ja, dann hat halt irgendwie jeder so ein bisschen hinter oder vor dem Stuhl so ein paar Übungen gemacht. Manche sind auch eher hinten Richtung Klo gegangen. Aber ja, letztendlich hat sich doch alles auf einen echt kleinen Raum konzentriert. Und ja, jeder hatte ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Also einige saßen halt echt nur rum mit Kopfhörern auf und haben gefühlt irgendwie gar nichts gemacht. Ich hatte halt so ein bisschen Zugseil dabei, ein bisschen Blackroll dabei. Und habe halt einfach da so mein Ding gemacht, ohne Kopfhörer, weil ich halt irgendwie halt einfach halt noch Sachen um mich rum mitkriegen wollte. Ich habe nicht so ganz gern, dass ich so komplett abgeschirmt bin. Und ja, habe dann einfach so mein Ding gemacht und da das Ganze ein bisschen halt beobachtet, um halt hoffentlich nichts zu verpassen. Ich habe probiert mal rauszugucken, aber da hast du halt echt mit dem Nebel irgendwie nichts gesehen. Und ja. Was war noch? Ja, gut, der Einzige, der wirklich was richtig viel von sich gegeben hat, war halt natürlich Sam Long, der dann so in so 3 Minuten Abständen mal so Urschreie gefühlt so von sich gelassen hat und sich so selber damit hochgepusht hat.
Was?
So halt so,
Hat er wirklich gemacht?
so ultra laut ausgeatmet und dabei so rumgesprungen.
Ich feiere den Typen so hart.
Ja, der ist
So
echt
geil.
geil.
Aber sonst niemand gesprochen oder so? Habt ihr miteinander auch geredet noch so oder war
Boah,
das
nee, also
komplett
nee,
still?
nicht mehr als ein Satz. Es war vielleicht mal so, ey, hier kann ich mal kurz deine Wasserflasche haben oder deine Vaseline. Aber so richtig gesprochen. Boah, das letzte Mal, als ich mit einem so richtig besprochen habe, war vielleicht so 20 Minuten vorm Start, weil da musste man sich in so eine Reihe stellen, als wir diese GPS-Unit bekommen haben für den Anzug und den Pulsgurt für den Arm. Da stand man quasi dann in so einer Reihe und da habe ich noch so Ben Kanute halt so mit ihm gesprochen, so, weil ich mich gefragt habe, wie ist das beim normalen Alcatraz-Triathlon bei den Profis. Aber er meinte, dass da auch nur 20 Athletinnen und Athleten starten, also jeweils 10 Männer, 10 Frauen. Weil ich habe mich halt gefragt, so, jo, wie ist das, wenn jetzt hier 80 Profis sind, aber dem ist halt nicht so. Aber auf jeden Fall war das so das Letzte, was ich so wirklich mit einem gesprochen habe, würde ich sagen. Und sonst, ja, war irgendwie jeder halt so für sich. Und ja, wie gesagt, mal so ein, zwei Sätze, aber da waren jetzt keine Unterhaltungen mehr. Das auf jeden Fall nicht. Und dann liefen da natürlich auch welche von der PTO rum. Also Dylan und ja, ein paar Kampfrichter und dieser Head of Operations, der halt da ja halt einzelnen Athleten einfach angesprochen hat. Aber wie gesagt, das ist keine Ahnung, ich habe es gefeiert, so die Stimmung, so Anspannung, aber irgendwie auch geil. Also ich fand es irgendwie cool. Ja, und dann, wie gesagt, kam halt irgendwann so von wegen, yo, jetzt macht euch hier mal fürs Line-Up fertig. Und dann ging es halt dann da raus auf diese kleine Stufe da, auf der man dann lang gegangen ist, wo wir auch dann das erste Mal tatsächlich halt drauf waren. Also wir konnten uns das vorm Rennen nicht angucken. Es wurde nur uns 10-mal vorher gesagt, man muss sich zu jeder Zeit an dieser Veranda festhalten, weil sonst kann es halt dann, dass man mit den Wellen halt einfach schon ins Wasser reinfällt.
Oh ey, das war
Weil der doch,
mega
ja,
peinlich.
das wäre echt krass.
Dass du wieder hochgezogen werden musst.
Ja. Nee, weil es halt echt ordentlicher Wellengang war. Und ja, dann ist man halt da raus und dann habe ich auch das erste Mal gesehen, wie hoch das eigentlich ist. Also das waren wohl 2,5 Meter. Und da ging dann tatsächlich nochmal Diskussionen los. Also Fred zum Beispiel stand neben mir und meinte dann so auf einmal, ey Mika, springst du jetzt? Also machst du jetzt Kopfsprung oder Fußsprung? Oh, Kacke mit der Brille und sowas. Und dann hast du auch so andere gehört, wie die halt dann darüber so geredet haben. Weil das Problem ist natürlich, aber in dem, ich muss sagen, ich habe das gar nicht, ich dachte so, ey, no way mache ich hier einen Fußsprung, wie albern ist das denn? So habe ich mir die ganze Zeit so gedacht. Also für mich kam das gar nicht in Frage. Muss
Aber
ich
hast du
jetzt
das
aber
Wasser
sagen.
gesehen? Hast du das Wasser gesehen unten? Oder war es zu dunkel?
Ja, nee, das hat man schon gesehen. Das hast du schon gesehen. Hat es aber jetzt nicht unbedingt besser gemacht, halt, weil du da auch die krassen Wellen dann gesehen hast. Und dann, wie gesagt, jetzt erst im Nachhinein ist mir so richtig bewusst geworden, glaube ich, wieso so viele mit dem Fußsprung überlegt
Nee,
hatten.
nee, bei den Männern waren es nur einer oder zwei. Es waren, bei den
Ja,
Frauen sind
ja, ja.
mehrere, bei den Männern waren es ja wirklich nur zwei Leute, die da mit dem
Ja.
Fuß gesprungen sind.
Genau, die es gemacht haben, aber überlegt hatten auf jeden Fall mehr. Also,
Ja, ja.
und das ist halt einfach, weil wenn du halt reinspringst und dann die Brille wegrutscht, hast du ja verkackt mit diesen
Ja.
Kack-Neo-Handschuhen. Die
Ja, stimmt,
kriegst du ja
stimmt, stimmt.
schlecht dann wieder drauf. Und daran hab ich gar nicht gedacht. Aber ja, zum Glück ist dann bei mir halt auch alles gut gegangen. Aber was auch noch witzig war, dann war halt dieses klassische so, you're in the hands of the starter. Und dann noch ein bisschen Ruhe und dann halt on your marks, go. Und dann, als ich dann in der Luft war, habe ich nur gehört, wie irgendeiner so kreischt, so richtig so, oh! So, weil ihm dann halt auch bewusst wurde, wahrscheinlich, wie hoch das ist. Und da ich auch dachte, oh ey, das würde ich jetzt echt gerne jetzt mal angucken, da freue ich mich schon drauf, mir das anzugucken. Aber nee, dann halt aufgetaucht und dann losgeschwommen. Und ich hatte mir schon vorher so ein bisschen überlegt, wie ich das mache mit der Kälte, dass ich da halt nicht jetzt so eine Panikattacke oder sowas kriege. Aber habe dann direkt in den ersten Sekunden gemerkt, okay, das ist wirklich gar kein Problem. Und dann war ich total entspannt irgendwie und konnte mich direkt aufs Schwimmen konzentrieren, gut weggekommen. Und dann so nach 50 Metern oder so hab ich Rico neben mir gesehen. Der hatte so eine orangene Neoprenkappe. Und da haben wir eigentlich immer uns so gegenseitig angeatmet. Und da wusste ich, okay, wenn ich jetzt hier neben Rico bin, ich konnte die Spitze direkt vor mir sehen, dann war ich ziemlich entspannt. Und dann war es eher so ein Absitzen, eigentlich das ganze Schwimmen. Ich habe eh nichts gesehen. Also ich hatte gar keine Ahnung, wie lange wir noch schwimmen müssen oder so. Ab und zu, wenn ich mal halt nach vorne geatmet habe und gerade oben auf einer Welle war, habe ich mal diese grüne Boje da vor mir gesehen. Und dann wusste ich, okay, die Richtung stimmt noch, wo wir hinschwimmen. Aber wie lang das noch ist, ja, hatte ich wirklich überhaupt keine Ahnung. Und ja, plötzlich sehe ich halt dann irgendwann, dass Ben Kanu, den habe ich auch noch erkannt. Ich habe mir vorher ganz gut halt eingeprägt, wer quasi wie aussieht so. Und habe beim Ben gesehen, dass er nach links wegschwimmt. Und dann habe ich mal wirklich so 6 bis 8 Züge Wasserballkraulen gemacht, um mal einigermaßen eine Peilung zu kriegen. Und dann habe ich erst gecheckt, okay, krass, wir sind jetzt schon beim Ausstieg fast. Ich hätte jetzt gedacht, wir müssen noch 10 Minuten schwimmen oder so. Aber die Strömung hat halt echt uns ziemlich heftig gepusht. Also es waren tatsächlich 2 Kilometer, obwohl wir jetzt nur 14 Minuten geschwommen sind. Wenn man von Alcatraz startet, sind es 2,4 Kilometer. Und ja, die Strömung ist halt immer in der gleichen Richtung. Und wir sind jetzt halt wirklich nur mit der Strömung geschwommen. Das erklärt halt die schnellen Schwimmzeiten. Aber auf jeden Fall habe ich dann Ben nach links wegdriften sehen, habe Rico hinterher schwimmen sehen, und dachte mir halt, okay, ja gut, Ben wird schon wissen, was er macht. Und dann konnte ich auch schon den Strand erahnen, sage ich mal. Und ja, bin halt Rico hinterher geschwommen und habe dann wiederum 50 Meter später ungefähr gesehen, okay, das ist wirklich genau das Richtige, was wir hier gerade machen.
Und ja, letztendlich war es halt dann perfekt, dass wir ganz am Anfang vom Strand rausgegangen sind, direkt nachdem so Steine waren. Dann sind wir losgelaufen und dann haben es erst die anderen gesehen, die diesem grünen Boot gefolgt sind oder dieser grünen Boje. Da hatte ich nachher auch noch mit Aaron darüber gesprochen. Der ist halt wirklich immer nur dieser grünen Boje hinterher geschwommen, weil der hat auch nichts gesehen hat. Aber ich meine, ist ja logisch, dass das Boot da jetzt nicht auf den Strand zuschwimmt und dann da irgendwie strandet, sondern das muss ja irgendwie halt dann weiter geradeaus schwimmen und irgendwann halt wieder abdriften. Und erst als die uns dann quasi haben laufen sehen, sind die dann auch so richtig aktiv auf dem Ausgang zugeschwommen, aber haben dabei halt echt bestimmt 15, 20 Sekunden verloren. Ja, und dementsprechend war ich dann in der idealen Position. Dann hat das mit den Schuhen oder mit diesen Füßen halt ziemlich genervt. Da habe ich dann auf dem Strand bestimmt so 3 Sekunden verloren. Und dann erstmal den Neo ausgezogen und dann
3
war ich halt irgendwie
Sekunden.
wieder, dann war ich halt, ja, aber auf
Plus minus
70
drei
Metern oder
Sekunden.
sowas. Und dann war ich halt auf diesem Asphalt Neo ausgezogen und dann war ich wiederum an Position 10 oder so, aber hatte halt schon den Neo in der Hand und musste dann noch so 700 Meter mit dem Neo in der Hand laufen. Ja, aber die Zeit habe ich dann natürlich im ersten Wechsel wieder gut gemacht und war dann irgendwie als Vierter oder Fünfter auf dem Rad. Also das war schon mal alles. Lief bis dahin schon mal echt alles ideal, würde ich sagen. Ach so, und da habe ich aber auch dann schon gesehen, als ich das Rad rausgeschoben habe, habe ich dann so hingeguckt, wo die anderen uns entgegenkamen. Und dann sehe ich auf einmal Magnus und kurz hinter Fred. Dachte ich mir, okay, ja, ganz, ganz gutes Schwimmen jetzt halt von Magnus so. Und kurz danach sehe ich dann einfach schon Sam Long. Und dann dachte ich auch, uff, was ist hier denn los? Haben wir jetzt so krass getrödelt. Also ich fand das Schwimmen jetzt schon relativ easy, aber das finde ich eigentlich häufiger und trotzdem haben wir dann ja relativ große Lücken zu Sam. Und da dachte ich schon, oh, okay, krass, mal gucken, was das jetzt halt hier wird. Ja, und
Ja,
dann
guck
ging
mal, wenn
halt
ihr,
Radfahren erstmal los.
ja, wenn du halt dann irgendwie 40 Sekunden auf 100 Meter schwimmst, dann ist halt einfach die Strömungsgeschwindigkeit, die ist ja einfach höher wie deine Schwimmgeschwindigkeit. Plus, also so ungefähr. Dementsprechend macht die Schwimmgeschwindigkeit ja gar nicht mehr so viel aus. Und von daher war das Schwimmen ja eigentlich, ja, war halt die Auftaktdisziplin und aber es war halt.
Formsache.
Ja, aber andererseits, ich fand es eigentlich mal interessant, dass dann eigentlich mehr oder weniger 20 Athleten irgendwie zusammen auf dem Rad unterwegs gewesen sind. Weil sonst war es ja eigentlich schon immer relativ schnelle Vorentscheidung. Ich sage jetzt mal, 5 bis 6 Leute hatten mit dem Rennen dann nichts mehr zu tun. Und dann die anderen 15 Leute, die haben sich halt in den verschiedenen Konstellationen dann irgendwann wiedergefunden. Und am Anfang, so gerade in dem ersten Drittel, hat sich das alles so sortiert. Und da sind dann die ursprünglichen oder die endgültigen Gruppen dann daraus entstanden. Und jetzt war es ja wirklich so, mehr oder weniger 20 Athleten zusammen. Also es sind ja dann doch auch ein, zwei direkt mehr oder weniger durchgereicht worden. Aber danach gab es ja, ich weiß gar nicht wie viel, es war ja dann auch immer viel mal, die dann hinten rausgeplatzt sind und dann wieder rangefahren. Aber in Summe waren ja schon, ich will mal sagen, so 10, 12 Athleten so dabei. Würde ich jetzt, also. Und es hat sich ja schon dann auch so ja, 30, 45 Sekunden hingezogen, also vom ersten bis zum letzten. Und was auf jeden Fall am Anfang krass gewesen ist, man ist ja mehr oder weniger direkt in diesen einen Anstieg da reingefahren, mit dieser einen Linkskurve da. Und dann, also vom Fernseher oder auch in den Tagen davor, es gab ja dieses eine Reel auch mit dir und Sam Long, wo der dich da außen stehen lassen hat und dann vorbeigegangen ist. Das hat schon irgendwie, ich meine, das Szenario war ein komplett anderes, aber ja, irgendwie, es hat sich neu sortiert. Es war auch ganz schön wild. Also wild in dem Sinne von, ja, ich meine, Race Ranger ist ja nicht rechtzeitig gekommen. Ich glaube, da hätte man dann auch ein paar Lampen gesehen. Also ich hätte da auch ganz gern mal gesehen, dass man den einen oder anderen da mal rauszieht, weil das war ja schon auch ein bisschen zu extrem. Und dann, ja, auch, ich sage immer, der Alistair Brawley war auch sehr, sehr hart an der Kante, wie er teilweise rechts und links überholt wurde, überholt hat. Aber diese Konstellation, wie sich da das Rennen entwickelt hat, war erstmal neu. Also ich weiß nicht, ob das nur so gewirkt hat, aber es war ja erstmal so, dass das erstmal so ein Sammeln war und so ein taktisches Element hatte. Also jeder erstmal glücklich war, dass er dabei war und es gar nicht mehr so darum ging, dass da so eine Vorentscheidung gesucht wird. Oder war es einfach so brutal schnell, dass einfach alle Vollgas gegangen sind?
Okay, ja, nee, das war tatsächlich Zweiteres. Also es war wirklich, mit Taktieren war da nicht viel.
Also Kyle Smith ist ja, glaube ich, dann vorne raus, oder? Der war der Erste?
Ja, Kyle, Martin, Rico und zuerst noch Alistair, die waren zu viert quasi weg. Dann war eine Lücke und dann kam ich und Mattis. Also Mattis kam so nach ungefähr der zweiten Runde kam er dann zu mir quasi, weil der nicht so, der hatte beim Schwimmen ein bisschen mehr kassiert. Aber genau, die vier waren vorne weg. Dann waren, sag ich mal, 10 Sekunden. Also ich konnte die schon eigentlich die ganze Zeit sehen, aber es war auf jeden Fall eine Lücke da. Genau, dann kam halt, dann bin ich halt hinterher gefahren und dann hinter mir waren dann auch noch einige so, Rudi, Javier war erst noch die ganze Zeit mit dabei für so 2,5 Runden ungefähr. Ein relativ langer Rattenschwanz, wo dann aber, ich sag mal, pro Runde so 1 bis 2 Leute abgefallen sind. Aber mit Taktieren war da auf jeden Fall nicht viel. Also, Clément Mignon ist irgendwann noch mit Mattis ungefähr kam der. Und der ist dann die Anstiege so hoch geknallt. Also das war echt, das hatte wirklich gar nichts mit Taktieren zu tun. Ich war dann echt froh, dass ich auf meinem Garmin einfach nur die Geschwindigkeit hatte und nicht gesehen habe, wie viel ich treten musste. Weil als ich mal hingeschalten habe, war ich immer so 460, 470 hoch. Und es war halt quasi, die Runde kannst du dir so vorstellen, es gab dieses Flachstück, das war drei Minuten in eine Richtung, dann der Wendepunkt, da ist quasi der Start, 3 Minuten flach, dann kam der Anstieg, 4 Minuten, dann auf der anderen Seite runter, unten gewendet, dann wieder 4 Minuten Anstieg, dann die Abfahrt und dann, wie gesagt, 3 Minuten eine Richtung, Wendepunkt, 3 Minuten andere Richtung und dann wieder hoch. Und dieses Flachstück, das hat jede Runde so gut getan, weil man da halt echt, ich hatte da zwar dann immer jetzt noch, habe ich mal halt geschaut, so 3,50, 3,60 ungefähr, aber das hat sich halt echt nach Entspannung angefühlt und dass man da, das war so die einzige Stelle, wo man mal so richtig mal halt Laktat, sage ich mal, verstoffwechseln konnte. Und nicht einfach entweder halt da hochgeknallt ist oder gerollt hat in Abfahrten. Das sah von außen auf jeden Fall anders aus und zwar, das war echt das heftigste Radfahren, so was ich bisher hatte. Und hatte ich jetzt auch so von Werten, hatte ich jetzt insgesamt über 350 Watt Durchschnittleistung und ich glaube 386 oder so normalized.
What?
Ja, also es ging echt, Junge. Das ging echt ab.
Oder hast du zugenommen?
Nee. Und ich habe auch ein SRM-Powermeter, also das ist auch schon echt genau. Das hat sich nicht, als ich dann die Werte gesehen habe, war ich froh, dass es sich nicht nur so krass hart angefühlt hat, sondern dass es auch anscheinend so hart war. Mathis zum Beispiel hatte, glaube ich, 398 normalized. Also schon echt heftig. Genau, deswegen war da nichts mit Taktieren. Wie gesagt, Alistair kam irgendwann zurück. Der ist auch dann richtig geplatzt. Der hat in der einen Runde hat er erst beim Anstieg ultra attackiert. Da hatte ich auch wieder hohe 400 stehen und der ist trotzdem halt an der Gruppe dann vorbeigefahren, halt kurz nachdem wir den eingeholt hatten. Und dann eine halbe Runde später ist er dann rausgeplatzt und hat dann richtig Zeit verloren. Ähnlich erging es auch Javier. So hast du halt, wie gesagt, pro Runde so 1, 2 Leute, die halt da rausgeplatzt sind. Und vorne war es einfach nur ein Überleben und für mich war es die ganze Zeit im Kopf so, okay, komm jetzt hier noch einmal hoch, dann gleich wird rausgenommen, weil es kann nicht so weitergefahren werden. Das ist no way. Gleich beruhigt sich es, weil eigentlich ist ja immer so, dass es so die ersten, also zuerst dachte ich, okay, die erste Runde wird angeknallt, dann wird gechillt. Zweite Runde war es immer noch nicht. Dann dachte ich, okay, nach der nächsten. Dachte ich, ach komm, jetzt auch egal, dann bestimmt so, sag ich mal, nach so 55, 60 Kilometern, da muss mal rausgenommen werden. Und dann kam Magnus nach vorne.
das ist wirklich dann, der Letzte, den du in dieser Situation dann sehen willst.
Ja, ja.
Aber wie steil war denn das Ding? Also ich meine, war nicht irgendwie 1500 Höhenmeter auf 80 Kilometer?
Ja, nee, 1150, glaube ich.
1100, okay, weil Frodo hat gesagt, mehr als Hawaii. Und ich meine, irgendwie 1500, Hawaii hat ja, glaube ich, 1300.
Ja, es, also es geht der so alte in die Übertreiber. Richtung, sag ich mal. Ja, aber die Anstiege waren halt auch so, also gerade der erste Anstieg, das war halt nach diesem U-Turn, das war ganz unten am Anstieg. Das heißt, du hast null Speed auch in den Anstieg mit reingenommen. Ja. Der zweite Anstieg war da ein bisschen besser, weil man da ein bisschen mehr Speed mit reingenommen hatte. Aber es hat sich irgendwie auch nach mehr, also es hat sich eigentlich bis auf dieses 6 Minuten Flachstück nach nur hoch und runter angefühlt. Und man hatte so schon auch pro Runde so 3 Minuten, wo man unter 18 km/h gefahren ist. Also was sich halt auch einfach ultra langsam anfühlt im Rennen, wenn du halt da fast all out hochfährst. Ja, also war schon anspruchsvoll und was auch nicht, also was es auch noch anspruchsvoller gemacht hat, waren die Verhältnisse, weil es hat jetzt halt nicht geschüttet oder so. Also eigentlich hat es gar nicht geregnet, aber trotzdem waren die Straßen nass, gerade in den ersten so 2,5 Runden durch diesen Nebel, weil man da ja auch doch ein bisschen hochgefahren ist. Und generell ist hier in San Francisco das Wetter so schnell wechselhaft, also du kannst innerhalb von 5 Minuten 2 komplett andere Wetterlagen haben. Und in den Tagen vorher war es aber immer so, dass es, wenn es unten Nebel hatte, bei der Wechselzone, dann war es oben bei der Strecke, stand dann die Sonne drauf, weil man quasi, weil die Sonne so an die Küste da so geschienen hatte. Und dementsprechend habe ich dann halt einen Reifendruck für trockene Bedingungen genommen. Aber leider war es dann halt, wie gesagt, kein Regen, aber so neblig und dadurch halt so eine komische Luftfeuchte, dass es doch relativ glitschig war. Und dann musste ich auf den ersten 2 Runden schon ziemlich aufpassen. In jeder Kurve haben die Bremsen so übelst gequietscht. Und das ist halt auch so, wenn du dann so 4 Leute um dich rum hast, überall quietschen die Bremsen so richtig. Und du merkst so, ah Mist, so richtig geilen Grip habe ich jetzt gerade nicht, weil ich vielleicht so ein paar PSI halt zu viel drin habe. Ja, das hat es auch nochmal insofern anspruchsvoller gemacht, als dass man halt auch in Abfahrten dann jetzt nicht chillen konnte, sondern sich auch noch echt konzentrieren musste. Und das wurde halt dann von Runde zu Runde auf jeden Fall besser, als dann ein bisschen trockener wurde. Und klar, halt je häufiger man dann die Abfahrt ohne Verkehr und sowas halt runterfährt, desto sicherer wird es dann auch. Aber ja, es war, also das Radfahren war echt einfach nur anspruchsvoll, aber geil. Also ganz ehrlich, noch nie ist so ein Radfahren so schnell vorbeigegangen. Und wir waren zwar 2 Stunden unterwegs für die 80 Kilometer und normal sind wir irgendwie eine Stunde 40 oder Stunde 45 nur unterwegs. Aber trotzdem gingen die 2 Stunden so schnell rum wie sonst noch nie vorher im Rennen. Also war zwar hart, aber es war ein guter Tag, um gute Beine zu haben. So konnte es halt echt richtig Spaß machen.
Aber war noch Kälte ein Ding? Weil ich meine, wenn man mit 12, 13, nee. Ich meine, klar, mit diesen ganzen Neopren überall friert man wahrscheinlich nicht so extrem. Ja. Und nee, dann das ging auch. Also gerade Beine Kälte und Arme macht nochmal einen Unterschied. Also ich kenne das halt nur, ich weiß gar nicht, ob das auch neu ist mit diesen Neopren, Schuhen und Händen. Ich meine, wir hatten ja auch mal eine WM in Vancouver und in Pontevedra gab es auch mal so ein brutales Rennen im April. Da bist du halt, ich weiß nicht, da war ich mit Gregor. Standen wir auf dem Pontoon, Gregor ist reingesprungen und er ist halt wirklich zum Pontoon wieder raus und ist auch rausgestiegen. Also so, weißt du, so, wir waren auf der Startrampe und er ist direkt halt die Startrampe runter zu diesem Ausstieg und ist wieder rausgegangen und hat gesagt, da können wir nicht drin schwimmen, es ist zu kalt. Und so war halt auch das Rennen und du bist ja nie wieder warm geworden. Aber ich meine, wir hatten halt keine Neoprenhandschuhe. Ich meine, es war wahrscheinlich ähnlich kalt, 12, 13, 14 Grad, irgendwie sowas. Gibt dann ja auch... Wahrscheinlich waren es 14 Grad und seitdem ist es halt jedes Jahr 1 Grad weniger geworden. Ich weiß nicht, wir sind jetzt bei minus 2. Also schon so eine leichte Eisschicht. Aber ich weiß noch, das war brutal. Und da sind auch mehrere dann wegen Unterkühlung dann auch rausgegangen.
Krass. Nee, das war bei uns irgendwie kein Problem. Also ich glaube, das ist auch ein Grund, wieso die Leistungen halt so heftig waren, weil die Bedingungen einfach ideal waren halt, um maximale Leistung halt zu holen, weil die Körperkerntemperatur halt keinen limitierender Faktor war und so Kälte. Es war halt echt so genau on the edge, würde ich sagen. Also für mich jetzt zumindest, dass mir jetzt nicht zu kalt wurde, aber dass ich jetzt auch halt nicht überhitzt habe, auch nicht beim Laufen irgendwie hinten raus. Gefroren habe ich, oder so ich mitbekommen habe ich es eigentlich erst im Ziel, als ich so echt nach 10 Minuten im Ziel habe ich richtig angefangen zu zittern. also am ganzen Körper, und mir wurde echt richtig kalt. Und dann war auch die Athletes Lounge im Ziel war auch jetzt nicht irgendwie beheizt. Also da habe ich echt richtig gefroren, da habe ich es erst richtig mitbekommen. Aber also auf dem Rad war es noch gar kein Problem. Auch so Hände und Füße, alles gut da gewesen, ohne dass ich jetzt irgendwie Überschuhe vorne über die 10 Kuppen oder sowas hatte. Also das war das relativ problemlos.
Mir fehlt gerade noch einen in Pontevedra. Dachte ich bin smart und ich habe mir vorher so eine Pfeffer-Wärmecreme hinten auf dem Rücken gemacht. Habe mir vorher aber nicht durchgelesen, dass wenn man schwitzt, dass das nochmal krasser wirkt, das ganze Zeug. Und beim Einlaufen habe ich halt geschwitzt. Boah, und es ging halt nicht mehr runter, weil es war noch irgendwie so eine halbe Stunde bis zum Start. Und ich hatte halt diese ganze, hatte halt ordentlich Schiss und ich hatte diese ganze Salbe auf dem Rücken. Und dann hat das halt angefangen, so richtig zu brennen. Und dann stehst du halt dann vor 12 Grad kaltem Wasser oder 14 oder was auch immer. Und ich hatte eigentlich wirklich nur so, oh, mir, ich will nur rein. Es ist so scheiße warm gerade. Ja. So hat man früher Probleme gelöst, ne? Als es noch keine hochwissenschaftlichen Papers gab und als man sich rausgestoppt hat, ob man jetzt 3 Sekunden auf 70 Metern am Strand verloren hat.
Ja. Ja, nee, also das, wie gesagt, bei uns kein Problem.
Ich habe mir noch aufgeschrieben zum Radfahren. Was war da eigentlich mit Sam Long los? Also es ist ja schon wieder so dieses typische. Vielleicht ist man als Triathlet auch dieses One-Trick-Pony. Also wenn er halt hinten rauskommt, ist er halt einfach brutal. Dann ist er auf einmal irgendwie mehr oder weniger in the mix dabei. Und auf dem Rad hat er ja ein komplett komisches Rennen gemacht. Also ich weiß nicht, wenn ich weiß, wir reden darüber, dann mache ich mir so ein paar Stichworte. Am Anfang habe ich mir geschrieben, ist Sam Long zu schwer für den Anstieg? Und dann irgendwann habe ich mir gedacht, hat Sam Long eine andere Taktik? Weil wo kommt der auf einmal wieder her? Weil der hat ja 45 Sekunden verloren, der war ja schon weg. Und dann ist er ja mehr oder weniger gefühlt 20, 30 Minuten später ist er schon wieder vorne die Pace gefahren. Also so, was war denn da los? War das so dieses, ja. War der mit der Situation überfordert? Ich meine, jetzt hat er dann ja auch seinen Australien-Trip abgesagt, weil er halt einfach wahrscheinlich auch gemerkt hat, dass es ein bisschen viel gewesen ist und er sich jetzt irgendwie auf eins fokussiert, in dem Sinne dann die, oder in dem Fall dann die T100 Series. Aber das fand ich schon irgendwie crazy, weil ich habe jetzt gedacht, jetzt ist er dabei und dann gibt es irgendwie mit Dietlef zusammen da irgendwie zu zweit ballern die vorne weg und dann kam es irgendwie ganz anders und auf einmal musste der, ich sage jetzt mal mit Magnus, krassester Radfahrer, musste auf einmal wieder eine Lücke zufahren, weil er hinten rausgefallen ist und 40 Sekunden verloren hat.
Ja, ich glaube schon, dass er ein bisschen einfach das ungewohnt ist, diese Gruppendynamiken und sowas für ihn.
Stimmt, der ist ja noch nie. Der hat ja noch nie gelutscht, ne?
Ja. Er ist halt dann eher so gefahren wie sonst halt auch, also relativ konstant seine eigene Leistung. Aber hat auch nach dem Rennen gesagt, so, das war eine gute Radleistung von ihm. Also es ist jetzt nicht so, dass er einen schlechten Tag oder so hatte. Aber er meint halt einfach, ja, es ist halt einfach halt ein krass hohes Niveau. Und wenn dann dir der Kurs selber jetzt nicht hundertprozentig liegt, dann kannst du halt auch die Überwerte treten. Aber kommst halt trotzdem nicht vor. Ich denke mal, der hat in jeder Abfahrt auch nochmal 2 Sekunden vielleicht verloren. Was auf 12 Abfahrten halt auch immer in 25 Sekunden sind. Und ja, aber letztendlich war er halt auch so im Ziel so, ja, das war auch bei einigen Athleten halt so. Ja, gut, war eine gute Leistung, aber halt überhaupt keine Chance gehabt. Auch Alistair zum Beispiel meinte, dass beim Radfahren halt, dass er echt gute Werte halt für sich hatte, aber trotzdem halt komplett gedroppt wurde. Alistair und Javi sind ja auch beide noch echt, echt gut gelaufen. Also jetzt gerade zum Beispiel Alistair, der dann ja auch häufig dann so richtig hoch geht, wo ich mir auch ziemlich sicher war, als ich den da auf dem Rad dann gesehen habe, wie er immer mehr kassiert hat, dachte ich, okay, gut, der entweder steigt jetzt aus oder kriegt jetzt gleich beim Laufen nochmal 10 Minuten. Aber gefühlt ist er uns immer an der gleichen Stelle entgegengekommen. Und ja, Javi auch noch gut gelaufen. Jason West hatte die schnellste Laufzeit, nachdem er irgendwie 12 Minuten auf dem Rad kassiert hat. ja, was ja zeigt, dass die jetzt keinen schlechten Tag hatten, sondern einfach auf dem Rad halt keine Chance. Und ja, ich denke halt einfach, dass es halt dem echt krass hohen Niveau insgesamt geschuldet war, dass sie da nicht hinterher kamen. Und jetzt im Fall von Sam Long oder auch zum Beispiel Magnus, der war halt auch die ganze Zeit hinten in der Gruppe. Aber ich habe halt jede Runde mit einer Attacke von ihm gerechnet, aber die kam halt nicht. Nur halt dann, wie gesagt, Runde 5 oder so hat er mal ein paar Positionen dann gut gemacht, aber jetzt ohne krass zu attackieren. Der kommt halt über die Aerodynamik und die rohe Power quasi. Und das hilft dir halt dann wenig, wenn dann Clément Mignon dann 25 Kilo weniger wiegt und da halt dann jedes Mal hochstrahlt den Berg. Ja, würde ich sagen, war es ein Mix aus nicht der ideale Kurs, aber zum Beispiel jetzt das Rennen in St. George, das hat jetzt auch nicht viel weniger Höhenmeter, aber halt vor allem die Renndynamik plus halt das Grundniveau, dass es so hoch ist, dass er da jetzt nicht wie sonst seine Akzente setzen konnte und auch halt gut gelitten hat, dass er dann beim Laufen, dass er sich jetzt, ich dachte halt auch vielleicht so, okay, vielleicht schont er sich jetzt und knallt jetzt einen richtig krassen Lauf raus, aber der war dann jetzt ja auch, der war zwar nicht schlecht, aber jetzt halt auch nicht überragend.
Ja, also man darf ja nicht vergessen, wie viel Rückstand hat er auf dich gehabt? Keine Minute. Der ist Achter, ja, Achter, genau. Ja, glaube ich, geworden.
Ja.
Und ich glaube, ja, der Cut war ja irgendwo
2 Minuten nach ganz vorne. Das ist halt, ja.
Also ich meine, die Top 8, die war brutal eng zusammen. Ich weiß gar nicht, wer war denn 9. Also Fred hatte ja dann ja als 11. ein bisschen Rückstand oder ein bisschen Lücke auf 10. Mhm. Und da waren ja, ich weiß gar nicht, wer waren, da war irgendwo Hemmerich war da noch, glaube ich, oder? 9, 10.
Stimmt, Peter, der ist auch noch stark gelaufen.
Also da ist dann irgendwann so diese Lücke entstanden. Aber Sam Long, das ist ja, es kam ja, also vorne die drei halt mit dem brutalen Spurter, was wirklich auch geil war. Ja. Dann kamt ihr ja zu dritt. Ihr habt es ja nicht ganz so spannend gemacht und irgendwie 100 Meter vorher schon eure Entscheidung gesucht und gefunden. Und Sam Long, und ich weiß gar nicht, wer war denn dann dazwischen?
Es kam, da geworden? Es kam also der nach,
Magnus, oder?
Also Magnus 4, Mika 5, Mathis 6 mit. Und dann, auch nur 15 Sekunden später Rudi van Berg.
Van Berg. Und
dann 25 Sekunden später Sam Long. Und dann wieder 25 Sekunden auf Clément Mignon. Also dann immer wirklich, es war alles ziemlich knapp. Nee, dann kam noch Peter Hemerick auch nochmal mit 30 Sekunden. Und dann kam eine Lücke zu Fred von 2 Minuten.
Ja, ja, ich glaube, also Fred hat immer so 2 Minuten auf die Top 10 gehabt. Konstant. Ja. Ja, also ich meine, guck mal, ich meine Sam Long, dann sprechen wir ja auf dich von 40 Sekunden. Also das ist ja, das ist ja wirklich nicht viel.
Nee.
Und wir schreiben ihn schon ab, ne?
So, ich würde mal sagen, da wir heute ja so in einem Ding durchrappen, weil wir es schon spät abends haben und ich nicht mehr viel schneiden möchte, wir gehen mal ganz kurz in die Werbung. Nüsi, gib mir mal so ein Intro.
Für die Werbung, oder was?
Ja, machen wir so eine kurze Werbung.
Achso, Werbung.
So, und unser zweiter Werbepartner heute ist die Koro-Drogerie. Alle wissen, dass ich der größte Koro-Hooligan dieses Planeten bin und ich erzähle immer von allen Frühstücksvarianten und Optionen, die ich mir da immer reinknall und Co. Jetzt war ich die letzten 10 Tage mal wieder ganz viel unterwegs, viel auf der Straße, im Flieger, viel unterwegs und nicht zu Hause einfach. Und da hat mir die Koro-Drogerie mal wieder einfach den Arsch gerettet. Ich bin zum Beispiel nach Berlin zu Nielsi gefahren, am nächsten Tag gleich wieder nach Hause, am nächsten Tag dann geflogen und ich habe mir einfach immer so ein Lunch-Care-Paket der Koro-Drogerie fertig gemacht. Da waren so 3, 4 verschiedene Riegel drin. Es gibt so einen geilen Pistazien-Proteinriegel oder so einen Schoko-Brownie-Proteinriegel und so eine, ich mache auch immer so eine Pausenbox, so eine, wie früher von Mutti, so eine Pausenbox und da packe ich immer so Studentenfutter rein, ein paar Datteln mit dazu und damit kommt man schon ziemlich weit. Und was auch ziemlich geil ist, das ist nicht gesund, aber richtig geil, ich habe mal bei meiner letzten Koro-Bestellung so ein 1,2 Kilo Sack Gummibärchen eingepackt. Und die Bio-Fruchtgummibärchen ohne Gelatine der Koro-Drogerie. Mika, ich kann dir die mal empfehlen. Die sind wirklich, die sind Bombe. Ich fahre jetzt auch immer Fahrrad mit denen. Also ich habe die zum Fahrradfahren, zum Essen dabei. Und wirklich, die sind sehr, sehr geil. Ich habe die letztens auch mal bei meinen Radjungs auf dem Ride verteilt und sie sind auf große Begeisterung gestoßen. Also das mal als große Empfehlung aus der Snackabteilung der Koro Drogerie.
Gibt
Nils,
es
du
auch
meldest dich.
als, gibt es auch als saure Würmer in der
Die
ähnlich großen Packung?
gibt es auch als saure Würmer und ihr wisst, dass es Haferflocken, Nüsse, alle möglichen Samen, Körner und Co. zum Frühstücken bei der Koro Drogerie gibt. Aber wenn ihr das nächste Mal bei Koro bestellt, geht mal auf die Snack-Abteilung und dann zu süße Snacks. Da gibt es auch richtig abgefahren geile Sachen. Auch so gefriergetrocknete Himbeeren in weißer Schokolade überzogen. Oh, Mama Mia, das Zeug ist so geil. Also,
Sport.
ab zur Koro Drogerie, weil, wie wir alle wissen, die Kalorien müssen rein. No calories, no power. Und dann macht den Warenkorb mal voll und füllt eure Speisekammer bis unters Dach. Vom Frühstück über Snacken bis zum Mittagessen und zum Abendessen gibt's alles, was das Speisekammerherz begehrt bei der Koro-Drogerie. Und natürlich alles in Großpackungen, alles in Kilosäcken. Das heißt, viel hilft viel. Und mit dem Code BuddyTalk gibt's 5% auf deine nächste Bestellung bei der Koro-Drogerie. Lisi, dein Einsatz. Werbung
Werbung
in.
Ende.
So, jetzt Mika zum Laufen. Jetzt kommen wir eigentlich zum
Jawohl.
interessanten Teil. Das wird ein richtig
Ja.
langes Ding heute hier.
Ja, zweiter Wechsel war gut. Wie gesagt, es war gut, dass ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, was wir auf dem Rad getreten haben. Weil ich glaube, sonst wäre ich noch konservativer losgelaufen. Aber ich bin dann, glaube ich, als dritter slash vierter raus, mehr oder weniger zusammen mit Rico. Ganz vorne war Kyle, der hatte direkt eine Lücke. Dann war Sam Long, der hatte so 10 Meter, ist der vor Rico und mir gelaufen. Ja, und dann Rico und nochmal so 2, 3 Meter dahinter ich. Und es ging halt raus. Also die Laufstrecke waren ja 4 Runden, quasi viermal ein Out and Back. Und die 2,2 Kilometer oder was es waren halt raus, war echt ein strammer Gegenwind. Total ungeschützt, weil es halt direkt unten am Strand oder am Meer quasi war. Man ist quasi von der Wechselzone bis zum Fuß der Golden Gate Bridge gelaufen, was halt echt schade war, dass es ausgerechnet an dem Tag so neblig war, weil das wären echt richtig geile Fotos geworden, auch schon auf der Radstrecke. Schade, dass es da so neblig war, weil auch da hätte man auf dem ganzen Rückweg quasi einen Blick auf die Golden Gate Bridge gehabt. Aber ja, war halt an dem Tag dann leider nicht so. Auf jeden Fall habe ich erstmal die 2, 3 Meter Lücke zu Rico zugelaufen, hatte dann da Windschatten und Rico hat dann schon mit einem echt strammen Tempo die Lücke zu Sam zugelaufen. Und trotzdem war Kyle weiterhin so bestimmt 20 Meter weiter vorne und ist noch weggezogen. Also der ist echt ziemlich stark losgelaufen.
Das hat man in der Übertragung, haben sie das richtig geil. Ich weiß nicht, hatten die einen Heli oder war das Drohne?
Drohne.
Drohne. Hat einen richtig geilen Drohnenshot davon, wie Kyle da die Lücke aufgemacht hat. Und es war ja wirklich
Ja.
ratzfatz. Also ich habe es nur am Flughafen, es war gerade irgendwie Boarding und Co. am Handy nebenbei so verfolgt. Aber ey, es sah wirklich krass aus. Der war sofort weg.
Der war on a mission.
Und ich dachte mir, Und dann ich dachte mir sofort, ja, es wird vielleicht wieder so ein Ibiza-Ding. Halt wieder mit aller Gewalt vorne raus. Aber irgendwie. Und als ich dann gesehen habe, ah, Martin van Riel macht sich auf den Weg, dann war ich eigentlich so, ja gut. Da hat Kyle vermutlich nichts mitzureden.
Ja, also einfach saustark. Auf jeden Fall war ich da mit Rico zusammen bei Sam. Und dann sind Rico, Sam und ich quasi die ersten 2,2 Kilometer zusammengelaufen. Rico hat die ersten, ja, ein, vielleicht 1,5 Kilometer geführt, ist dann sehr abrupt aus der Führung halt raus, damit halt wer anders führt. Dann bin ich nach vorne gegangen und meinte dann schon zu Rico, dass er jetzt hier Sam auch mal nach vorne schicken soll, dass jetzt nicht nur Rico und ich die ganze Zeit hier vorne laufen. weil Sam wirklich gar keine Anstalten gemacht hat, vorzugehen. Aber das hat sich dann erledigt, als dann Martin kurz vom Wendepunkt uns überholt hat.
Kurze Zwischenfrage, wenn du da was sagst, was sagt man da? Also kackt man den dann auch richtig an? Oder ist es eher, in welchem Ton geht sowas ab?
Ja, also ich hab's ja nicht direkt an Sam gesagt, weil wir halt wirklich zu dritt hintereinander gelaufen sind. Das heißt, Sam hätte mich wahrscheinlich gar nicht gehört, weil der noch hinter Rico war, plus die ganzen Windgeräusche, plus das Atmen. Da habe ich dann einfach so mich so halb umgedreht und zu Rico gesagt, so schick den auch mal vor oder irgendwie sowas. Und ich weiß nicht, ob Rico dann das überhaupt...
Ich missverstanden gerade, okay.
Ja, nee, ich hab's zu Rico halt gesagt, dass... weil eigentlich ja dann Sam quasi dran gewesen wäre zu führen und in dem Fall wäre sonst ja Rico, hätte er ja wieder nach vorne gemusst, also war es ja auch in Ricos Interesse letztendlich, dass Sam da vorgeht. Aber das hat sich dann erledigt, als dann Martin unsere komplette Gruppe überholt hat und dann ist Rico ausgeschert und direkt an Martins Füße gegangen. Ich habe in dem Moment gesagt, nee, ich mach's nicht. Einfach jetzt mit den Erfahrungen aus Singapur, mit dem Wissen halt, was da passiert ist, dass in Vieux-Beaucoup ja auch muskulär echt eng wurde gegen Ende, mit dem Wissen, dass ich jetzt immer noch nicht gerade viel laufe, habe ich dann gesagt, okay, ey, ich chill jetzt hier erstmal und bin dann quasi ein Stück alleine gelaufen bis zum Wendepunkt, dann umgedreht. Und dann so 500 Meter später hat mich dann Mattis und Magnus eingeholt. Und dann waren wir quasi eine Vierergruppe aus Sam Long, Mattis, Magnus und mir. Und vorne sind die beiden nach und nach zu Sam zu Kyle aufgelaufen. Das heißt, vorne hat sich dann diese Dreiergruppe formiert. Und die waren echt einfach zügiger unterwegs als wir.
Aber in dem Fall dann ja mit auch krass von Rico einfach auszuscheren, wenn da voll. Martin van Driel vorbeikommt und jeder weiß, wie schnell der Kerl laufen kann. Auch einfach wirklich, ey, die Eier musst du erstmal haben. Da einfach zack, okay, Kollege, ich komme mit.
Ja, voll, Nico, voll. Zumal Martin auch eine Attacke da noch gemacht hat. Also der ist dann 50 Meter später schon ein bisschen langsamer wie geworden. Da habe ich mir auch gedacht, ah fuck, vielleicht hätte ich doch mitgehen sollen, weil vielleicht war das jetzt gerade eine Show hier. Aber Rico echt direkt einfach an die Fersen und mitgegangen. Schon echt richtig gut. Und ja auch einfach voll gut durchgezogen. Ich dachte mir auch, ey, jo, der geht gleich wieder hoch so. Aber boah. Sau gut durchgezogen und einfach richtig, richtig starkes Rennen gemacht.
Ja, besonders krass. Also der auch am Ende, der hatte ja so einen krassen Kopf. Also da hast du ja wirklich gesehen, der Kopf wollte gewinnen, aber der Kopf war, oder der Körper war, ich sag jetzt mal, dann in dem Fall dann, keine Ahnung, 0,1% schwächer wie von den anderen beiden, aber vom Kopf war er stärker. Also du hast richtig gesehen, als er dieses letzte Aufbäumen dann nochmal probiert hat und dann nochmal attackiert hat, da hast du ja richtig gesehen, da hat halt so ein bisschen der Punch gefehlt. Aber ist in dem Moment, also keine Ahnung, wir sprechen da ja wahrscheinlich von guten Laktatwerten, die man dann zu so einem Zeitpunkt dann auch schon hat. Oder auch irgendwie energetisch am Ende. Also man ist ja irgendwie am Ende und da muss man es ja erstmal schaffen, nochmal 3-4 Mal so tief reinzugehen. Also der hat es ja wirklich 3-4 Mal probiert und auch nicht immer nur so ein bisschen. Und dann ist es ja danach auch nicht eingeschlafen, sondern es war ja so ein offener Schlagabtausch. Und das war schon brutal. Das war wirklich krass. Also es war... Ja, fast ja, krasser wie jetzt. Also fast krasser wie die ersten beiden. Also ich meine, von denen hat man so ein bisschen, also ich meine, von Kyle hat man es vielleicht auch nach Samorin schon erwarten können, weil da ist er ja dann auch irgendwie eine 1:08, glaube ich, gelaufen. Was 1:08?
Also 9, glaube ich, aber saugut auf jeden 9. Fall.
Auf jeden, aber ich meine, wenn man das so ins Verhältnis zu den anderen, die da mitgemacht haben, sieht, war das halt auch schon eine krasse Performance. Und in dem Rennen war ja Rico auch, ich weiß gar nicht, Vierter oder sowas? Vierter, Fünfter?
Ja, auf jeden Fall ist er halt auch erstmal 6 Kilometer echt schnell angelaufen und dann auch, ja, jetzt nicht komplett hochgegangen, aber auf jeden Fall ordentlich kassiert.
Ja. Nee, und dann so ein Ding, krass, also wirklich, fand ich fast überraschender wie die ersten beiden.
Ja, nee, ich fand's auch echt richtig stark und cool. Ich habe mich auch insofern jetzt gefreut für ihn. Ich
hab mich vorhin mit Rico hier so voll unterbrochen, Mika.
Achso, ja, lass mich noch kurz den
Ton. Ich fand auch geil, da
halt
hast du...
Auch cool
lass für Rico, mal, lass halt so mal jetzt so zu zeigen, dass er bei so einem...
Ja, Ja, dass er halt jetzt auch bei so einem Rennen jetzt nochmal wieder vorne landet. Ja, fand ich auf jeden Fall echt, echt cool und absolut bestätigt, dass er jetzt nicht zu Unrecht sich schon Dreiweltmeister ist. Auch da wieder, wie gesagt, nach Chamorin, nach Miami, wo es ja beides mal beim Laufen dann hinten raus echt eher eng wurde, also in Miami nochmal mehr. Ja, da jetzt halt dann so mitzugehen, schon echt Respekt. Gut, waren auch ganz andere Bedingungen, muss man sagen. Aber boah, einfach richtig stark. Und ja, nee, zurück zu mir. Wie gesagt, wir waren zu viert am Ende der ersten Runde. Dann ist Sam Long ins Penalty-Zelt gegangen. Das hatte mir zum Glück auch schon Daniel auf dem Rad gesagt, dass Sam Long eine Penalty hat. Dementsprechend, als wir dann zu viert waren, wusste ich schon, okay, der hat gleich wieder eine kurze Pause. Und dann war ich froh, dass er nicht, das gleiche war ja auch in Singapur, da war ich ja auch gerade mit ihm zusammen, als er dann ins Penalty-Tent gegangen ist, aber da hat er da 30 Sekunden gewartet und gefühlt 2 Minuten später hat er mich schon wieder überholt, aber das war hier dann diesmal ja zum Glück nicht der Fall, und ja, von da an quasi die letzten 3 Runden waren wir dann zu dritt die ganze Zeit zusammen, und dann ja ist die zweite Runde hat Magnus den Hauptteil gemacht, der Arbeit im Gegenwind. Ich bin ganz am Ende vorbei, kurz vorm Wendepunkt. In der dritten Runde war das Gleiche quasi mit Mattis. Und da habe ich dann so 200 Meter vorm Wendepunkt, habe ich ihn wieder überholt, dass ich quasi das letzte bisschen an Arbeit gemacht habe. Und dann ist Mattis fast, oder ist kurz weggebrochen. Quasi in dem, als wir dann wieder Rückenwind haben, da ging eine kleine Lücke von Magnus und mir zu Mattis auf, aber irgendwie waren wir uns dann nicht so ganz einig, obwohl wir Rückenwind haben, also im Nachhinein ein bisschen unnötig, dass wir dann da so taktiert haben, haben wir dann quasi Mattis wieder rangelassen, ja, und dann Ende Runde 3 waren wir dann quasi wieder zu dritt zusammen und ich habe halt zu dem Zeitpunkt dann gewusst, okay, nach hinten haben wir ungefähr 25 Sekunden zu Rudi, jetzt können wir auch ruhig ein bisschen taktieren, und habe dann gesagt, okay, ich gehe jetzt wirklich gar nicht mehr nach vorne im kompletten Gegenwind, was die anderen oder was Magnus, der dann geführt hat und unbedingt wollte, dass dann Mattis oder ich mal nach vorne gehen, fand es dann nicht so cool. Da hat er auch mal ein bisschen, ist er auch mal ein bisschen lauter geworden, dass einer von uns nach vorne gehen soll. Aber ich habe mir auch nur gedacht, ja gut, Magnus will ja hier am Ende des Jahres die Serie als Gesamtsieger beenden, dann soll er jetzt hier halt auch führen. Und ich war mir eh sicher, dass nach vorne wird's halt sehr, sehr, sehr eng, weil wir zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon, ich glaube, 75 Sekunden oder sowas hatten. Also generell haben wir auf den letzten 1,5 Runden gar nicht mehr viel nach vorne verloren, wenn überhaupt. Natürlich im Schlusssprint dann haben die vorne natürlich nochmal weggezogen, aber sonst sind wir am Ende echt eigentlich so schnell wie die Spitze gelaufen.
Wieder schneller gelaufen.
Ja, von hinten oder sogar schneller, so genau habe ich es jetzt gar nicht gesehen. Okay, ja. Ja, und hinten kam jetzt Rudi auch nicht mit Riesenschritten, von daher habe ich dann echt gesagt, okay, ich mache jetzt hier gar nichts mehr im Gegenwind, und dann war mir klar, okay, auf den letzten 2 Kilometern, da wird es sich halt jetzt halt dann mit Rückenwind entscheiden, und dann sind wir um den Wendepunkt rum und hatten dann halt den Rückenwind, und dann hat Mattis direkt erstmal attackiert nach dem Wendepunkt, nachdem quasi Magnus die ganze Führungsarbeit gemacht hat, aber der ist nicht weggekommen, und dann hat direkt Magnus über Mattis quasi attackiert, und dann haben wir schon da eine leichte Lücke zu Mattis aufreißen lassen können. Trotzdem hat aber Magnus dann irgendwie nicht so richtig durchgezogen, und mir war es noch zu weit weg von der Ziellinie, weil ich dachte mir eigentlich, okay, je näher wir an die Ziellinie kommen, desto besser ist es für mich, was wir noch zusammen sind. Dann ist Mattis wieder rangekommen. Sobald Mattis dran war, hat Magnus wieder attackiert, aber diesmal war das eher so halbherzig, und dann ist Mattis diesmal mitgekommen. Das hat mich auch überrascht. Da dachte ich schon, ob der jetzt hier gerade irgendwie mit uns spielt, weil erst fällt er ab, jetzt geht er auf einmal mit einer Attacke. Also es war schon echt komisch. Und ja, da waren es noch ungefähr so 1,7 Kilometer, würde ich sagen. Da stand dann auch Magnus, nicht Coach, aber hier der,
Henrik.
da sein bester
Kasper.
Kumpel,
Kasper.
genau,
Kasper.
Kasper, der hat ihm noch irgendwas auf Dänisch zugerufen, was ich natürlich nicht verstanden habe. Aber dann ist Magnus danach kurz nochmal so nach links raus, aber ohne so richtig das Tempo rauszunehmen. Und dann hat er so richtig attackiert. Und wie gesagt, es waren so 1,6, 1,7 Kilometer vorm Ziel. Und dann ist Mathis endgültig quasi gedroppt. Und ich bin noch erst mitgegangen bis so 1,2 Kilometer vom Ziel. Dann hat er wieder ein bisschen rausgenommen. Also diese Attacke war so 400 Meter lang ungefähr. Dann ist er 200 Meter relativ locker gelaufen. Da dachte ich schon, ey, jetzt lass doch nicht Mathis hier wieder ran. Und dann hat er sich umgedreht und hat dann quasi nochmal attackiert. Ja, und da bin ich dann, ich wollte wieder mitgehen, habe es aber dann nicht ganz gemacht, weil da hätte ich wirklich sehr meinen Schritt halt ändern müssen. Also das wäre dann schon wirklich eher Richtung ja, Sprint, sage ich mal, gegangen oder zumindest Zwischensprint. Ja, und auch das, wie gesagt, nach den letzten beiden Rennen dachte ich dann, okay, das Tempo, was ich da vorgelaufen bin, war eh schon echt zügig. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich halte jetzt lieber das Tempo und hoffe, dass Magnus dann wieder noch mal ein bisschen langsamer wird. Und bin dann quasi von 1,7 Kilometer bis zum Ende so das gleiche Tempo durchgelaufen, was so kurz vorm Sprint war, aber halt so, dass ich es noch gut kontrollieren konnte. Ich bin ohne Uhr gelaufen. Ich weiß nicht, wie schnell das war, aber gefühlt würde ich halt mal sa sagen, so 2,55 bis 3,0. Also was man noch eigentlich ganz gut koordinativ halt hinkriegt. Halt mit dem Rückenwind so. Und ich habe mir gesagt, okay, sobald ich auf die Zielgerade komme, dann sprinte ich halt so richtig. Und war auch, glaube ich, ganz gut so, weil die Zielgerade war erstmal ziemlich lang. Das hat man auch bei Kyle und Martin gesehen. Und es war halt auf so Rasen. Und erst die letzten 30 Meter war dann mit Teppich. Und unter dem Teppich war so ein hartes Zeug irgendwie ausgelegt. Aber also ich war froh, dass ich nicht, als ich auf den Rasen kam, mich so gefühlt habe wie letztes Jahr in Frankreich, weil ich glaube, sonst hätte ich mich ja wieder auf die Fresse gelegt, weil man echt gerade noch mit den Carbon-Schuhen dann komplett am Ende so, das war echt schwierig von der Koordination her. Das meinten auch Kyle und Martin nachher, dass das richtig Kacke für die war, darauf halt zu sprinten. Das halt noch koordinativ hinzukriegen. Aber ja, ich habe dann, wie gesagt, Magnus hatte dann so von einem bis 0,3 to go, also in diesen 700 Metern, hatte der schon eine ganz gute Lücke aufgemacht. Und auf der Zielgerade konnte ich dann wieder ein bisschen mehr rankommen, aber letztendlich hat es halt nicht mehr ganz gereicht. Aber ich habe mich wirklich erst das erste Mal dann 10 Meter vom Ziel oder so halt mal kurz umgedreht, wo Mathis ist. Ja, weil ich da nicht den gleichen Fehler wie letztes Jahr in Frankreich machen wollte. Und ich habe wirklich halt letztendlich, ich hätte deutlich ruhiger noch machen konnten auf der Zielgerade, aber habe mir einfach gedacht, okay, Vollsprint bis zum Ziel, so, wer weiß, ob der jetzt nochmal hier so rankommt.
Man hat
Aber ja, dann.
dir im Stream angesehen, dass du Todesangst hattest, dass da irgendwie noch jemand kommt, obwohl die Lücke schon riesig
Ja,
war. Man hat es
ja,
dir
ja.
wirklich angesehen, dass du auf der Flucht warst.
Ja, so hat sich's auch wirklich
Weil
angefühlt, so auf der
du
Flucht.
hast dich irgendwie umgetreten und irgendwie dann trotzdem weiter. Und ich dachte mir so, boah, verliert jetzt wieder die Beine. Und ich so, Junge, mach doch mal langsam, lauf doch jetzt einfach in Ruhe ins Ziel. Kenn dich doch mal aus
Ja.
jetzt. Ja, ich habe mir die
Ja,
ganze Zeit
nee, also
gedacht,
das war.
was hast du da eigentlich mit der Atmung gemacht? Du hast deine Backen so aufgeplustert und irgendwie so eine komische Pressatmung gemacht. Was war denn da los?
Beim Zielanlauf oder wo?
Ja, also so gefühlt hast du so ein Pausbacken und
Ja,
so richtig so durchgeatmet. Ich weiß nicht, läufst du
das war
immer? Also ich meine,
das.
du warst halt so, du warst so close im Fernseher. Und ich dachte so, hä, macht der das? Also es hat sich so anders
Nee, ich glaube,
an,
das.
es hat, sah so anders aus, wie wenn du
Ja.
sonst so läufst.
Ja, das waren da einfach irgendwelche Urinstinkte wahrscheinlich. So halt, weil ich halt auf der Flucht vor Mathis war, die da meine Sichtzüge übernommen haben. Keine Ahnung,
Okay.
also es war auf jeden Fall nicht extra, das war einfach vor Angst wahrscheinlich vor Mathis. Nee, aber dann war ich auf jeden Fall echt froh, als ich im Ziel war und ja, super zufrieden, so weil ich in dem Moment eigentlich schon wusste, okay, das war, glaube ich, echt eine richtig gute Leistung. Und da jetzt mit Magnus und Mathis mich da battlen zu können bis zum Ende war, ja, war ich super zufrieden. Und ich habe mich halt auch wirklich gut gefühlt jetzt endlich mal wieder bis zum Ende durch. Habe auch im Laufen schon gemerkt, okay, ey, so eigentlich, ich könnte die ganze Zeit schneller. So von der Ventilation, also von der Atmung so, war ich die ganze Zeit deutlich ruhiger als die um mich rum. Da habe ich halt immer so allein von der Atemfrequenz halt gehört, wie viel mehr die atmen mussten irgendwie als ich. Und ich war da noch deutlich ruhiger, hatte aber natürlich die ganze Zeit das fehlende Laufvolumen und dementsprechend die fehlende muskuläre Ausdauer so im Hinterkopf. Und ja, war da halt jetzt einfach in dem Rennen noch für meine Verhältnisse halt sehr, sehr konservativ. Aber jetzt weiß ich ja, okay, ich kann das jetzt schon durchhalten, habe jetzt ja nochmal bis, ja, hoffentlich London dann 7 Wochen. Und wenn ich jetzt nochmal dann stabil einfach durchlaufen kann bis dahin, dann habe ich auch da auf jeden Fall dann das Selbstbewusstsein, auch ganz vorne mitzugehen. Weil, wie gesagt, ich glaube, so von der Ventilation und generell von der Form, ich glaube jetzt nicht, dass ich da jetzt irgendwie ins Laktat oder sowas hätte gehen können, dass ich da jetzt übersäuert wäre, dass das jetzt das Problem gewesen wäre. Es wäre halt, wenn, dann die muskuläre Ausdauer. Und das ist halt einfach eine Sache bei mir vom Laufumfang. Und deswegen bin ich da jetzt, war ich in dem Moment echt sehr zufrieden und blick da jetzt auch sehr zuversichtlich halt in die Zukunft. Und insgesamt, wie gesagt, so hat es einfach richtig, richtig Bock gemacht, das ganze Rennen.
Ja, wenn Platz 5 eine gute, wenn Platz 5 die Basis ist, ne, dann, dann können wir ja noch träumen. Also ja, wir. Ja. Also wir machen ja jetzt eh weiter, weil Singapur haben wir dich ins Rennen gebracht, jetzt haben wir dich in San Francisco ins Rennen gebracht, jetzt ist London calling, ne?
Ja, genau, also das wurde mir jetzt auch gesagt, also wenn man 3 Rennen hat als Wildcard in der Wertung und in den Top 10 dann ist, dann kommt man automatisch, ist man auch fürs Grand Final qualifiziert, wo es dann ja 1,5-fache Punkte gibt. Also ist jetzt quasi für mich so, als kleiner Ausblick, wäre es halt wirklich perfekt, wenn ich London noch machen könnte. Da halt dann müsste ich halt, selbst wenn ich in Häkchen nur so bin, nur in Häkchen nur meine Leistung nochmal bestätige, also 5. oder 6. werde, sollte ich noch dann safe in den Top 10 drin sein. Und dann könnte ich halt nochmal ein bisschen entspannen und dann zum Grand Final hinten raus in der Saison nochmal halt quasi aufbauen. Das wäre so für mich halt echt das Idealszenario. Jetzt möglichst früh halt die 3 guten Rennen ins Ziel bringen. Wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass London nochmal besser wird als ein 6. oder 5. Platz. Und ja, dann bin ich echt, oder insgesamt habe ich mich, glaube ich, jetzt schon echt in eine gute Lage für den Rest der Saison gebracht.
Also 4 oder 5 Rennen gehen am Ende in die Serie ein?
4. Nur 4, aber eins von den 4 ist das Grand Final. Und da gibt es auch 1,5-fache Punkte. Also,
okay, also du musst 3 du musst 3 in der Wertung haben, plus das Grand Final. Genau. Okay.
Also ich brauche bis zum Grand Final brauche ich noch ein einziges PTO-Rennen. Da halt noch, also wenn ich da wieder abliefer, aber davon gehe ich jetzt, also so plane ich halt dann, dass ich dann da auch dann gut bin. Und dann, genau, könnte ich mich dann quasi aufs Grand Final dann nochmal konzentrieren. Und ja,
okay, aber
da dann nochmal abliefern und hoffentlich halt dann für nächstes Jahr dann safe dabei sein.
Ich weiß nicht, ob ich jetzt falsch liege, aber es sind ja 20 Contracted Athletes, oder? Also wenn man dreimal gestartet ist und mit den 3 Starts in den Top 10 vom Final ist, dann kriegt man quasi einen Startplatz. Also es könnte ja heißen, wenn man jetzt einfach mal einen aktuellen Stand nimmt, dass Kyle, Juri und du dann quasi noch on top kommen. Also dass es dann mehr als 20 Starter geben kann.
Da gibt es mehr als 20 Starter, genau. Das wurde jetzt schon sicher gesagt, aber das Grand Final wird mehr als 20 Athletinnen und Athleten haben.
Ja. Ja, weil die Contracted Athletes, die müssen ja sogar auch starten,
genau,
oder? War das die nicht müssen sogar das Final, wo es kein Wahlrecht gibt?
Ja, genau. Okay. Also da ist quasi, ja, je nachdem, zwischen 23 und, weiß ich nicht, 28 Athleten werden dann da starten, denke ich.
Ja, wo auch immer es stattfindet, wir sind dabei. Genau.
Wo ist das nochmal? Dubai oder sowas, oder?
Ah, darf doch nicht gesagt werden, Simon. Mann.
Ist doch offiziell. To be announced
soon. Nein, to be announced soon. Mann.
Ich weiß nur Sachen, die auf der Website stehen.
Oder? Es wird doch erst noch bekannt gegeben, oder?
Na, das eine wurde jetzt. Ich will jetzt auch nichts vorwegnehmen. Ja, jetzt,
warte mal.
Das guck Dubai mal, was auf der Website steht. Das Dubai-Rennen ist doch das vorletzte, glaube ich, oder?
Dubai, hier. Das 16. und 17. November.
Aber das ist nicht das Grand Final, oder?
Ach so, halt, nee, stimmt, hier.
Nee, das ist
World Championship November, Final T100, 29. 30. November. Okay, da steht noch kein, steht da schon Ort dabei?
Ich glaube, steht noch nicht dabei.
To be announced soon.
Steht noch nicht dabei.
Ja. Ah, okay. Wird nicht allzu weit von Dubai entfernt sein. So ja, viel kann also, ich schon mal sagen.
Also ich sag mal, also einfach mal mein Take. Ich weiß wirklich nichts. Wird zufälligerweise in Bahrain sein. Ganz zufällig. Sag jetzt mal als Take.
Ja, aber lieber Bahrain als Neom. Ja. Wenn, obwohl, da kannst du halt, ich weiß gar nicht, wie lang ist das Ding? Ist die Stadt nicht irgendwie auch 10 Kilometer lang oder sowas? Das ist doch irgendwie auch sowas Komisches.
Ja. Keine Ahnung, ich kenne nur die Bilder von den ganzen Kurzdistanzlern da, wenn da Super League ist. Das sieht auch so weird aus da. So irgendwie Holzhütten mitten in der Wüste und dann trainieren sie da auf der Rolle und dann haben sie die Straße irgendwie nur dafür gebaut. Also ganz merkwürdiges Ding auch.
Ja, ja. Ja, deswegen, London wird bestimmt cooler.
Ja, London wird geil. Ja, aber wie gesagt, ich habe es ja vorhin gesagt, also ich glaube, London wird wahrscheinlich die Hölle los sein, weil ich weiß gar nicht, das ist ja auch in diesem Rahmen von diesem Mega-Triathlon mit, weiß ich, ähnlich viel Startern wie in Hamburg.
Stimmt.
Dementsprechend wird da wahrscheinlich auch gut Zuschauer vor Ort sein. Aber ja, ich muss ja auch wirklich sagen, ich habe ja immer gedacht, Zuschauer machen ein Event. Nach San Francisco muss ich sagen, History macht auch geile Events. Da braucht man nicht unbedingt Zuschauer, aber irgendwas braucht man. Also einfach nur irgendwo was hin, das funktioniert dann irgendwie auch nicht so richtig.
Nils, du hast wirklich, man muss den Tag im Kalender anstreichen. So positiv hast du noch nie über einen PTO-Ring gesprochen.
Ja. Nee, ich fand's auch wirklich geil, aber ich... Weiß ich nicht. Ich fand's wirklich gut. Obwohl ich würde sagen, ich hatte selber ja irgendwie viel zu tun. Wir ziehen ja jetzt um. Dementsprechend habe ich das auch alles nur im Real Life gesehen, aber es hat irgendwie Bock gemacht. Also es hat wirklich Bock gemacht, sich das anzugucken. Vielleicht auch, ich meine, weil das Rennen ja auch gefühlt seit Anfang meiner Karriere irgendwie, es war nie ein Ziel und ich habe mich auch nie darauf vorbereitet oder es war auch nie mehr im Hinterkopf drin, aber es war trotzdem so, dass es jedes Jahr stattgefunden hat und dass der Sieger irgendwie, oder dass ich zumindest wusste, wer da gewonnen hat. Weiß nicht, vielleicht spielt das so ein bisschen mit rein. Aber ich meine, ich so gefühlt habe ich zum ersten Mal jetzt auch so viele Bilder davon gesehen. Und ich meine, San Francisco ist eh geil. Start von so einem Schiff ist halt geil.
Ja, ich fand es auch.
Also kann man machen. Und London wird auch geil. Also ich meine, London wird auch ein geiles Rennen werden. Bin ich auch 1000%ig von überzeugt.
Ja.
Ja, definitiv.
Und kann man jetzt auch sagen, nach drei Rennen, Miami hat einen anderen Charakter, aber wenn ich mich entscheiden müsste, Miami raus, irgendwas anderes rein. Die anderen beiden können wir von mir aus lassen.
Ja.
Ja. Dieses Hitzeding mit Singapur ist halt dann
ja, auch wieder so, geil. Ja.
Das hat einen Spannungsfaktor irgendwie einfach, weil heiß. Ich glaube, ihr Athleten, Athletinnen könntet auf Singapur auch gern verzichten, aber das hat irgendwie von der Außenwahrnehmung, das hat einen Spannungscharakter durch diese Hitze. Das San Francisco fand ich jetzt auch saugeil, was ich mir bei dem San Francisco-Rennen vor allem gedacht habe, boah, das wäre so geil zu fotografieren. Es sieht optisch total geil aus mit dieser Dirt Road, dann der Brücke da im Hintergrund und alles, das sah alles so geil aus.
Mit dieser roten Brücke da hinten.
Also wirklich... der einen roten Brücke, was auch immer das für eine Brücke ist. Es sah einfach sehr fotogen und irgendwie schön aus, da irgendwie da mal zu sein. Und aber Miami, das kann weg. Braucht wirklich niemand.
Ist ja noch nicht mal, Miami ist ja irgendwie so ein Vorort nur weg.
Homestead, ja. Aber das haben die auch schon, wir hatten ja auch so ein paar
bisschen jetzt schon, in
Nufa auch hier,
schon.
Hat schon ein bisschen was gesagt. Also die, ja, okay. Da sind sie auch nicht ganz blind, so viel kann ich sagen.
Geil. Also sind wir doch wieder PTO-Fans. Also Simon und ich sind ja noch frei. Du musst ja bald unterschreiben und darfst ja nur noch positiv reden.
Ja. Den PTO-Maulkorb
kriege ich. Also ich hätte echt noch ein paar Sachen hier stehen, aber die machen echt lange Fässer jetzt auf. Das muss auch jetzt nicht heute sein. geht so ein bisschen um Social Media Performance rund um dieses ganze Rennen, Aufmerksamkeit und Co. und Content und sowas. Das ist, glaube ich, das kann man einfach mal in den einer der nächsten Folgen irgendwie, glaube ich, mit reinbauen, weil da gibt es, glaube ich, ein bisschen was zu erzählen vielleicht. Aber wir sind jetzt auch schon
wieder schreibt dir das mal auf,
unterwegs. Ja, ich nehme das mit auf meine Liste für die nächste Folge. Das Einzige, was noch ganz kurz hier noch reinpasst, wieso zur Hölle, also diese Dirt Road ist wirklich lang und da ist unendlich viel Platz. Wieso ist eine Littering Zone genau 4,5 Meter lang?
Ja.
Was soll das denn?
Ja, da waren die ultra strikt auch schon im Briefing, man darf kein Gel, also alle Gels müssen in die Mülleimer. Nicht
ja, daneben. Aber wieso? Also, ja,
der Keil hat ja angehalten und ist wieder zurückgelaufen.
Ja. Aber wieso stehen die Mülleimer nur bis 2 Meter nach diesem Tisch? Stell doch einfach nochmal 10 und 10 Meter noch einen Mülleimer hin. Man hat ja nicht mal Zeit, den Becher auszutrinken und ihn da reinzuwerfen. Das ist ja absurd.
Ja, es ist Teil von Presidio National Park oder sowas. Und die PDO war wohl der erste Veranstalter, der es überhaupt geschafft hat, dass man da ein Event machen darf, wo man innerhalb dieses National Parks Sachen anreichen darf, die in Plastik- oder Pappbechern sind. Sonst ist das wohl nicht erlaubt. Man wäre halt, wie gesagt, direkt disqualifiziert worden, wenn man jetzt ein Gel nicht in den Mülleimer wirft, sondern.
Finde ich ja super.
Einen halben Meter.
Finde ich
daneben.
Super.
Also,
finde ich super.
Ja,
aber stell doch einfach nochmal 2 Tonnen mehr auf.
Aber diese Zonen, also zumindest von der Länge, waren wohl auch vorgeschrieben, quasi, dass die immer nur eine bestimmte Länge haben durften. Aber wieso? Also zum Beispiel auch die Mülleimer waren jetzt ja relativ normale Mülleimer. Ich finde, die hätten auch so eine riesen. Container aufstellen können, dass man da halt besser reintreffen kann. Also ich fand, es ging jetzt, aber
da sind wir schon in Amerika und dann stellen wir europäische Mülleimer dahin, ne?
Ja,
das muss ja nicht sein.
Genau.
So. Wir müssen ins Bett. Es ist Race Week, Simon, ne?
Da gehen wir ganz kurz rein. Es ist Red Race 120 Race Week. Nils und ich performen wie nie zuvor am Wochenende im Allgäu. Ich bin heiß.
Wir performen nicht, wir nehmen teil.
Nee, ich habe wirklich Bock. Muss ich echt sagen, ich bin heiß.
Ich saß heute seit 2 Wochen das erste Mal wieder auf dem Fahrrad. Ich würde mal behaupten, ich bin dieses Jahr noch nie dreistellig gefahren. Und das letzte Mal länger als 10 Sekunden über 300 Watt ist auch schon ein bisschen her. Ich bin auch heiß.
Meinst du, habe ich eine Chance, dass ich stärker als Nies bin?
Ja, okay.
Naja, Form kommt und geht, aber klasse bleibt.
Wow. Der tut weh.
Danke, Mika. Ich bin, wenn du Fanartikel verkaufst,
aber ich bin gespannt, was ihr erzählt.
Ja. Naja, aber ich habe da wirklich Bock drauf. Wir haben ja jetzt 2 Teammitfahrer auch noch am Start. Der eine meinte schon, er ist gut am Berg, das ist gut für das Bergzeitfahren. Vielleicht schaffen wir es ja möglichst weit vorne in die Startgruppe, weil ich bin halt ein Elefant, was Berg betrifft. Deswegen, es wäre schon gut, irgendwie da vorne mit losheizen zu können.
Ja, notfalls fahren wir so, wenn es rausgeht aus Sonthofen, gibt es dann so eine große Straße und dann machen wir so richtig so ein 4er-Mannschaftszeitfahren links vorbei.
Ja. Nee, aber ich habe wirklich Bock. Ich habe auch Bock auf das ganze Event. Es ist ja alles 808 Project und Red Race haben das ja irgendwie gemeinsam auf die Beine gestellt. Es sind 3.500 Leute. Also da ist auch richtig was los. Und ich freue mich sehr drauf.
Ja, geil. Dann gibt es nächste Woche Rennbericht von euch beiden. Vielleicht auch von mir. Ich fahre in die Heimat nach Wolfsburg. Da ist so ein Triathlon von VfL Wolfsburg, wo ich ja noch drin bin. Ja, mal gucken, wie ich mich fühle, so körperlich. Vor Ort sein bin ich auf jeden Fall. Vielleicht starte ich auch, mal schauen. Aber gibt es nächste Woche direkt wieder Rennbericht. Ist doch geil.
Ja, schön.
Ja, du kriegst wohl nie genug, ne? Dann gewinnst du wieder und wir sind hier Finisher. Third-Page-Finisher. Ah, super.
Es liegt ja an euch, mal gucken.
Ich gebe alles.
Ich bin gespannt.
Also ich kenne ja aus letztem Jahr noch die Zielankunft und ich war ja in der, ich weiß gar nicht, 5, 6, 7 Mann Spitzengruppe und ich habe gedacht, jetzt rollen wir ins Ziel rein. Ich habe noch zu einem anderen gesagt, so du, ich werde jetzt nicht sprinten, ich kann nicht von mir aus auch anfahren. Und dann irgendwann sehe ich so ein Zielbanner irgendwie 100 Meter weiter oben und ich denke, ne, sind doch nur noch 500 Meter. Und dann fährst du so eine 10%ige Rampe nach oben und die tut richtig weh. Also es tut so weh, dass im Ziel schon Leute stehen, die dich dann noch ein Stückchen weiter schieben, damit du da nicht umfällst, weil es wirklich steil ist. Also es ist ein richtig ekliges Scheißding nach 120 Kilometern. Braucht kein Mensch und ich habe es nicht gewusst. Also für alle, die mitmachen, hebt euch ein paar aber Körner auf.
Bist du letztes Jahr mit der Spitzengruppe mit bis ins Ziel gekommen? Ich dachte, du bist rausgefallen am Riedbergpass.
Nee, im Riedbergpark habe ich attackiert und bin als, also attackiert, weiß ich nicht, bin als, weiß ich nicht, vorne sind glaube ich zwei weg und ich war dann dahinter. Und dann ist alles wieder unten zusammengerollt.
Also ich dachte, du hast das nicht mehr drüber geschafft.
Nee, aber es hat nach dem Riedbergpass, waren wir noch mehr. Und dann beim nächsten Pass hat sich nochmal was sortiert und dann waren wir glaube ich am Ende, ich meine, 6 oder so, 6, 7, sowas in die Richtung.
Okay.
Und ich bin dann auch letzter geworden von der Gruppe an diesem Anstieg. Das war so richtig so eine Mischung aus Trotz. Ich habe gedacht, ich muss noch ins Ziel rollen. Und da wurde auch schon direkt attackiert. Und dann habe ich gedacht, so, nee, jetzt ist auch egal. Und dann bin ich ja.
Einfach kein Killerinstinkt.
Einfach kein genau, Killerinstinkt. Genau, 7. Platz von 3500 Leuten, aber wie ich sage, letzter aus der ersten Gruppe.
Und damit ist das ein gutes Schlusswort. Mika, guten Heimflug. Ich glaube, du gehst gleich zum Flughafen, oder?
Ja, 2,5 Stunden geht der Flieger. Deswegen jetzt gleich los. Ja.
Dann.
Geil.
Guten, Upgrade. Guten Flug. Jo.
Ja, wollo.
Schönes Preisgeld. Zack, 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 zack. Ja, wollo.
Geil, schön. Geil. Alles für die, weißt du, Back-to-Back-Race-Week, jetzt alles rausholen.
Alles für den VW-Triathlon am Wochenende.
Genau, und wir hauen uns jetzt alle hier unseren Schlaftrunk hinter und dann schlafen wir auch gut.
So, ihr schickt mir jetzt gleich, Mika, schaffst du es, die Tonspur noch zu schicken?
Im Auto, glaube ich.
Ja. Okay, schau mal, ob du es im Auto schaffst, weil dann geht es direkt sofort raus, ansonsten erst morgen früh. Aber jetzt gibt es einen Pillerschlaftrunk und dann gutes Nächtle, Freunde.
Gute Nacht.
Jo. Bis denn. Mach's gut. Gute Nacht. Ciao, ciao.
Tschüss. Ciao.